Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu der neuesten Folge unseres Belebu-Podcasts. Ich begrüße euch da draußen recht herzlich, oder Sie. Sollten wir vielleicht mal siezen? Meinst du, wir können vielleicht neue Gesellschaftsschichten ansprechen, wenn wir unsere Zuschauer siezen?
Ich sieze so wenig ich kann. Ich finde Siezen richtig blöd.
Okay, dann fangen wir bei uns gar nicht erst damit an. Wir sollen uns ja in unserer Wohlfühlzone hier befinden, sonst kommen nicht die ganzen heißen, nackten Geheimnisse an die Oberfläche. Und das ist ja das, was alle hören wollen.
Ich mache übrigens auch noch eine andere Form der gesellschaftlichen Rebellion seit einiger Zeit. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Mein Monitor ist gerade ausgegangen. Und zwar, Leute, die einen Doktortitel haben, da erwähne ich den Doktortitel nicht, wenn ich den schreibe.
Würde ich auch nicht
unterschlage
machen.
Ich Komm. Grundsätzlich immer, egal ob sie mit Doktor unterschreiben oder sonst was. Ich glaube, einige stört das echt ganz schön.
Ja, aber das ist ja nicht dein Problem. Den Mann, den ihr da essen hört, während unserer Podcast-Aufnahme, ich weiß, viele von euch finden das immer richtig geil, wenn ins Mikrofon reingekaut wird.
Hallo Lars.
Das ist mein guter Freund und Geschäftspartner Benny. Hallo Benny.
Hallo Tim.
Wie geht es dir?
Ich hab
hungrig.
Ich bin allein zu Hause, ich habe die Kinder ins Bett gebracht, die Hühner natürlich reingebracht, es ging alles gut, aber dann habe ich noch großen Appetit gehabt, weil ich noch kein Armbrot hatte. Und dann, ich habe eine wahnsinnig leckere Pizza. Die ist so gut. Ich fasse es gar nicht, wie lecker die ist. Deswegen geht es mir gut.
Was ist es denn? Was ist denn für eine Pizza?
Ich glaube, vielleicht ist das eine von denen, die du mir auch mal serviert hast. Eine von diesen gigantischen großen, die man nur bei richtig heißer Hitze ganz kurz in den Ofen schiebt.
Diese in dieser großen weißen Verpackung?
Ja, genau.
Irgendwas mit Gusto, Mia Gusto?
Kann sein. Und das ist, die haben immer so Sprüche drauf irgendwie. Da bist du hin und Veggie, eine echte Steinofenbarung und so andere blöde Witze.
Und Steinofenbarung finde ich ganz niedlich.
Das hier ist hin und Veggie mit so einer richtig geilen frischen Spinat, einer richtig super fruchtigen Tomatensauce und so einer heftigen Ricotta-Creme obendrauf. Und das ist geil knusprig, sehr aromatisch und schmeckt einfach fantastisch.
Das freut mich sehr. Finde ich jetzt überhaupt nicht attraktiv, wie du sie beschrieben hast, aber da gehen die Geschmäcker ja Gott sei Dank auseinander. Ich möchte ein bisschen Feedback mit dir teilen, welches wir bekommen haben für unsere vergangene Special-Folge. Wir sind ja eine Woche nach unserer Special-Folge mit den Handy-Notizen, die erste Ausgabe davon. Und da gab es ein bisschen positive Rückmeldung. Ich möchte dich auch daran teilhaben lassen.
Unbedingt, bitte.
Ich habe heute euren Podcast gehört und eigentlich wollte ich nichts sagen, weil du meintest, wenn wir nichts sagen, denkst du, man findet die Folge gut. Habe ich am Ende gesagt, das stimmt. Aber die Folge ist wirklich, wirklich gut. Ich mag eure Handy-Notizen und wie ihr euch manchmal da drin verliert. Hat mal wieder super viel Spaß gemacht zuzuhören und ich war ein bisschen traurig, als sie vorbei war.
Gute Nachrichten. Sollen wir das jetzt schon sagen?
Ja, sag ruhig.
In einer Woche gibt es Nachschub.
Genau, heute in einer Woche wird es schon die zweite Ausgabe geben von unserer Handy-Notizen-Folge. Die ist bereits im Kasten, als wir uns neulich bei dir getroffen haben. Und das heißt, sie ist irre inaktuell, aber das ist ja egal für das Format. Also da, liebe Anne, Hardcore-Fan Anne war das mal wieder, die uns diese netten Worte geschrieben hat. Und sie sagte mir neulich, sie freut sich immer ein bisschen, wenn sie erwähnt wird. Deswegen sage ich nochmal, Anne. Gegrüßt seist du.
Dreifache Freude.
Dreifache Freude für diese nette Nachricht. Es gibt aber noch mehr, und zwar aus der Schweiz. Also wir haben auch aus der Schweiz eine kleine Rückmeldung bekommen. Da steht aber nur, ich finde die Handy-Notizen super, mit einem Lachsmiley. Das habe ich jetzt vielleicht rein so vom Spannungsaufbau her falsch rum entschieden, was ich wann vorlese.
Aber ich finde es gut, dass es Lob an die Handy-Notizen geht und nicht an unsere Präsentation der Handy-Notizen.
Das stimmt, aber sie hat vorher noch geschrieben, dass sich unsere Podcasts super in den Haushalt integrieren lassen. Da fühlt sich auch das Küche-Aufräumen wie Pause an.
Ach, und, das ist schön.
Das muss ich tatsächlich teilen, das habe ich auch festgestellt. Ich habe das jetzt ein paar Mal schon gehabt, dass ich zum, weiß ich nicht, zum Beispiel Staubsaugen oder Wäsche ab- oder aufhängen, wenn ich allein zu Hause bin, mir gerne einen Podcast auf die Ohren mache. Unseren unter anderem auch. Und wenn ich dann so mittendrin bin und denke, ach, jetzt möchte ich es gerne weiterhören, dann suche ich mir andere Sachen im Haushalt, die erledigt werden müssen. Dann wische ich noch Staub, dann mache ich noch das Klo sauber, mache den Abwasch. Ich suche mir dann irgendwas und das ist sozusagen sehr gut für die Haushaltshygiene.
Ja.
Deswegen kann man das nur empfehlen, jedem Einzelnen da draußen, versucht Podcasts in eure Leben zu integrieren. Sie machen sie besser.
Mindestens sauberer. Man könnte ja auch dann bemängeln, dass man dadurch weniger Zeit für andere Sachen hat, weil man so viel putzt und aufräumt.
Das stimmt, aber Sauberkeit ist doch was Wunderbares.
Und vor allen Dingen an den Händen.
Ja, genau. Sehr gute Überleitung. Gerade dazu und der Vollständigkeit halber haben wir noch eine Rückmeldung von unserem guten Freund Lars bekommen, der geschrieben hat, ich war schockiert über die News von Benny zum Thema Händewaschen und möchte daran appellieren, dass er sein Verhalten ändert. Das unterschreibe ich an dieser Stelle. Insgesamt hat mir das Rapid-Fire-Modell als Ergänzung zur Regularität gut gefallen. Ohne die normalen Folgen wäre es aber eventuell schwierig, dem zu folgen, es sei denn, man kennt euch aus anderen Kontexten. Also auch vielen Dank für diese positive Rückmeldung. Und jetzt können wir die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen und mal ein bisschen über die Gegenwart sprechen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber heute am 21. September, also der Montag, bevor diese Folge erscheint, da haben so in kurzer Zeitfolge zuerst Christian Lindner und dann Friedrich Merz Twitter angezündet.
Ja, stimmt. Lichterloh brannte es.
Genau, und ich glaube, es trendet, habe ich vorhin gesehen, bei Twitter Deutschland heute Merz mit dem nächsten Wort Pädophilie. Das finde ich jetzt erstmal, kann man sich mal verstehen lassen.
Ich habe nur die Headline gesehen, dass er gefragt wurde, ob er sich einen schwulen Kanzler vorstellen kann. Und seine Reaktion darauf war wohl etwas beschämend.
War sie, nachdem er erstmal meinte, na klar, kann er sich das vorstellen, was er später revidiert hat, dass er sich das irgendwie gerade nicht so richtig vorstellen kann. Aber er meinte halt, dass jeder selber entscheiden kann, wie er leben möchte. Aber man müsse natürlich auch die Kinder schützen. Also er hat quasi einen direkten Zusammenhang hergestellt zwischen Homosexualität und Pädophilie. Aber er selber damit konfrontiert sagt, das ist ein bösartiger Zusammenhang, den er niemals so intendiert hätte.
Nee, er hat einfach nur mal kurz einen Sprung zur Pädophilie machen wollen. Ganz themenunverwandt. Das ist ja 14 Nummern härter als das, was Lindner gemacht hat.
Richtig, und gleichzeitig hat ja Merz auch noch, glaube ich, sogar im selben Interview gesagt, dass er ein bisschen Sorge hat, dass die Menschen in der Corona-Zeit sich daran gewöhnen, nicht zu arbeiten.
Merz nimmt alles mit. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich System hat, ob er damit irgendwie eine bestimmte Schicht ansprechen will, innerhalb der CDU ja zunächst mal. Aber der lässt nichts aus. Und alle Äußerungen, die von ihm kommen, sind einfach aus der Zeit gefallen, daneben und kaputt.
Und dabei habe ich gestern gerade erst noch bei Bedwin oder Bwin, wie auch immer diese Online-Wettanbieter heißen, gesehen, man kann darauf wetten, wer der nächste deutsche Kanzler wird.
Ja.
Und mit einer, also die beiden besten Quoten mit 1:2,5, sprich du setzt 10 Euro und kann es im Idealfall 25 gewinnen, das ist keine besonders gute Quote, sind ganz vorne mit dabei Friedrich Merz und Markus Söder. Und ich glaube, danach kommt schon Armin Laschet.
Man unterschätzt Deutschland vielleicht doch ein bisschen. Oder überschätzt Deutschland, besser gesagt. Da ist noch einiges an Potenzial zu heben für jemanden wie Friedrich Merz.
Das befürchte ich nämlich auch, aber das wäre eine ultra gruselige Vorstellung. Da wäre mir Markus Söder ernsthaft lieber.
Natürlich.
Das ist. Aber ich habe neulich ein interessantes Gedankenexperiment gehört auf die Frage, was man glaubt, wer der neue Kanzler wird. Und zwar Jens Spahn. Dass er sich jetzt noch so auf den letzten Metern von Armin Laschet lossagt und sagt, ey Armin, du Vollhorst, mit dir möchte ich jetzt nicht zusammen aufgestellt werden. Ich mache mal mein eigenes Ding. Und ich könnte mir potenziell vorstellen, dass Jens Spahn von diesen ganzen potenziellen Kandidaten jedenfalls die besten Chancen hätte.
Ich glaube, der wartet noch eine Legislatur. Der ist jung, der kann noch mal Minister werden, vielleicht noch mal in einem anderen Ressort sich profilieren. Und es kommt ein bisschen darauf an, wer es wird. Wenn Söder Kanzler wird, hat er natürlich erstmal 16 Jahre Probleme.
Denn so lange dauern CDU-Kanzlerschaften nun mal in diesem Land aus historischen Gründen. Ja, das, das dazu. Also das hat mich ein bisschen beschäftigt, ein bisschen belustigt und auch ein bisschen
sag mal, bei Christian Lindner, glaubst du, sein Statement dazu, also der Hintergrund für die, die es nicht mitbekommen haben, ist, Christian Lindner hat seine bisherige, oder was heißt seine, die Generalsekretärin der FDP als seine Generalsekretärin behandelt und einfach abgeschossen. So ist zumindest die Berichterstattung, was hinter den Kulissen gelaufen ist, weiß man natürlich nicht. Aber, ja, und hat jemanden neuen installiert, so die böse Auslegung. Und bei der Verabschiedung von dieser Frau, wie heißt sie, Treumann?
Linda.
Traunberg, ach man, das ist ja
wild. Ich hätte wetten können, dass du das weißt aus dem Kopf.
Irgendwas mit Trautberg oder Treuberg oder, naja, das ist schon wieder mal bezeichnend dafür, wir sind genau und auch nicht besser als Linda und
Merz. Teuteberg.
Teuteberg, siehst du wohl.
Linda Teuteberg.
Ich habe auch noch nie was von der gehört vor dem Tag. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt Leute, die halten sie für durchaus sehr fähig. Die wurde jetzt, war jetzt nicht mehr gewollt, warum auch immer, ob das interne Machtspiel sind, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er bei ihrer Verabschiedung hat eine Rede gehalten. Das war, glaube ich, insgesamt einfach eine Rede von ihm und bei der Gelegenheit, weiß nicht, sowas wie digitaler Parteitag oder so, ich habe es nur am Rand verfolgt, hat er erwähnt, dass er ja es vermissen wird oder es ist sonderbar ist, weil er jetzt die letzten im letzten Jahr an 300 Tagen jeden Morgen mit ihr verbracht hat oder den Morgen zusammen mit ihr begonnen hat. So. Und dann gab es eine Pause und dann hat er die Augen gerollt und gesagt, nicht das, was ihr jetzt denkt. Und das wurde halt als bösartiger, sexistischer Witz ausgelegt. Ich habe mir das angeguckt, die Reaktion war auch super, super doof. Ich glaube sogar gar nicht, dass der Spruch an sich so gemeint war. Ich glaube, dass das wirklich einfach so, weil ich mir das vorstellen kann, wenn du jeden Morgen als Parteichef irgendwie in einer Person telefonierst, irgendwie so häufig das machst, dann kannst du die Formulierung schon bringen. Dann hat er gesagt, dass es in seiner Schalte oder so, da waren wohl Leute halt zugeschaltet, also er hatte Kopfhörer drin, dass dann Leute gelacht haben und dass er davon irritiert war und dass daraus seine Reaktion resultierte. Keine Ahnung.
Nee, da möchte ich aber jetzt kurz zwei, drei Sachen zur Einordnung sagen. Erstens finde ich es hochgradig sexistisch, weil man muss sich die Situation nur einmal ganz kurz umgekehrt vorstellen mit umgekehrten Geschlechterrollen. Das wäre so unpassend, so ein zotiger Gag. Und seine Entschuldigung oder seine Erklärung ist halt insofern auch eigentlich lügengestraft, weil natürlich dauerte es nicht lange, da sind Ton- und Videoaufnahmen aufgetaucht im Internet zum Beispiel, wo er denselben Gag vor 2,5 Jahren mit Claudia Roth gemacht hat zum Beispiel. Heute Morgen bin ich mit Claudia Roth aufgewacht.
Alles klar.
Ah, okay. Nicht, was ihr jetzt denkt. Sie hat ein Interview gegeben im Deutschlandfunk.
Ja, okay, das ist natürlich schlimm.
Und am allerschlimmsten, ist auch nicht so irrsinnig lange her, da hat er auch dasselbe in Bezug auf Jens Spahn gemacht, wo er dann quasi nochmal seine Homosexualität in den Vordergrund gerückt hat. Und das,
dann ist es unentschuldbar.
Super tolles Statement übrigens von Jens Spahn zu, wo er einfach nur gesagt hat, dass man, wenn man eine Aussage dazu haben möchte, bitte mit Christian Lindner darüber spricht, ihm persönlich wäre es völlig egal. Also, mein Gott, Christian Lindner ist ein Überspacken, Alter.
Ja, aber trotzdem, ich hätte mir einfach vorstellen können, dass man diesen Satz, egal ob als Mann oder als Frau, sagt, und zwar wirklich ohne auch nur die Doppeldeutigkeit selber zu sehen. Das ist halt einfach, wenn du wirklich jeden Morgen so eng mit jemandem zusammenarbeitest und so, dann kann das schon mal passieren, dass du die Formulierung nutzt. Aber seine Reaktion war halt mega, mega dünn und dumm und es wirkte schon ein bisschen einstudiert oder so, als wollte er die Doppeldeutigkeit. Ist auch egal, auf jeden Fall ist es schön, dass die jetzt viel Fluch bekommen. Wobei natürlich auf Twitter auch wieder geschrieben wird, dass das außerhalb von Twitter niemanden interessiert.
Das mag sein und ich finde, wir haben jetzt aber Christian Lindner auch schon viel zu viel Raum gelassen.
Nimmt er sich eigentlich schon selber. Ich wollte eigentlich noch eine ganz andere Geschichte erzählen, da sind wir jetzt schon drüber hinaus, nämlich zum ganz, ganz tagesaktuelle Dinge, die mir passiert sind und dich danach auch noch fragen, wie es dir eigentlich so geht. Jetzt, wo wir 14 Minuten im Podcast drin sind. Ich wollte nur ganz kurz berichten, dass ich heute mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin von der Arbeit. Und ich wollte am Ende abkürzen, weil ich es relativ eilig hatte und habe noch auf halber Strecke oder zwei Drittel Strecke noch eine U-Bahn genommen. Und zwar, du kennst die Station Sengelmannstraße. Von dort ist es nicht mehr weit, 4-5 Stationen bis zu mir nach Hause. und an der Station Kleinborstel, die zwei Stationen vor meinem Zuhause ist, wurde ich von einem Trupp Kontrolleure rausgebeten, weil es noch 4 Minuten lang man nicht sein Fahrrad mit in die U-Bahn nehmen durfte.
Oh, wirklich?
Und ich dachte wirklich bis dahin, dass das zwar eine Regel ist, aber dass es eher so ist, wie wenn der Platz nicht da ist. Aber die U-Bahn war halt super leer. Deswegen war das kein Problem. Ich wusste nicht, dass das so eine... Das wäre auch viel, ist eigentlich viel sinnvoller, finde ich. So nach dem Motto, du darfst es halt so lange machen, wie es geht. Und wenn es nicht geht, bist du halt derjenige, der zurückziehen muss.
Ja, das wäre sinnvoll.
Aber sie haben hier, und die 4 Minuten, 20 Euro hat es gekostet.
Ah, wirklich?
Cash auf die Kralle. Ich habe so, hab immer eine Quittung bekommen. Ja, und Fahrkarte muss ich natürlich auch vorzeigen, hatte ich natürlich, alles gut. Und dann habe ich gefragt, kann ich denn die nächste nehmen? Dann haben die so geguckt, mal so, na, ja, die übernächste.
Leute.
Und dann stand ich die ganze Zeit mit denen und hab dann auf die Bahn gewartet. Dann kam die Bahn, da war es 59, 17.59 Uhr. Und dann hat er ganz gnädig gesagt, na komm, kannst mit rein. Und in der Bahn, in die wir da gegangen sind, war schon eine Frau mit Fahrrad, die offensichtlich vor 18 Uhr damit eingestiegen ist. Das heißt, das war eigentlich auch schon ein Vergehen. Darauf hat sie dann die Kontrolleurin freundlich hingewiesen. Gleichzeitig hatte sie aber keine Maske und keine Fahrkarte. War es einfach dreifach da ordnungswidrig geworden. Ja, und musste, was kostet Schwarzfahren? 60 Euro?
40 ja, Euro, glaube ich.
Und Masken nicht tragen auch. Hat 80 Euro da gelaxt. Nee.
Ich dachte, 80 Euro kostet Maske nicht tragen.
In der U-Bahn waren es jetzt 40.
Ah ja, okay.
Dann hat sie noch, dann hatte sie sich die Maske in der Zeit aufgesetzt, hat sie gesagt, ich trage noch eine Maske. Dann sagt die,
aber fürs Fahrrad musst du sie nichts bezahlen.
Nee, das hat sie ihr durchgehen lassen.
Ah, das ist ja frech.
Ja.
Vor allem, wenn du direkt daneben.
Also. Ja, aber die war schon gestraft genug, fand ich. Obwohl,
ja, zu Recht.
Auch zu Recht, ja, stimmt.
Absolut zu Recht. Okay, wow.
Da hätte ich eigentlich das auch sagen können, ne? Entschuldigung, ich habe gerade 20 Euro bezahlt. Ich möchte, dass diese Dame, die offensichtlich vor 18 Uhr die U-Bahn mit einem Fahrrad betreten hat, jetzt auch 20 Euro
zahlt. Richtig einen auf Deutsch machen. Am allergeilsten wäre eigentlich gewesen, wenn der Typ zu dir sagt, eine Minute vorher, na gut, kommen Sie mit rein und dich dann nochmal dafür belangt. Wiederholungstäter. Noch einmal und sie landen im Knast.
Ja.
Geil, wow, das ist heftig. Das hätte ich nicht gedacht. 4 Minuten vorher in der leeren Bahn. Wenn sie jetzt super voll gewesen wäre und du hättest dich da reingequetscht, das wäre was völlig anderes gewesen. Aber was für ein Bullshit. Warum muss man denn bei sowas jetzt sich hart an die Regeln halten?
Ja, das gibt denen, habe ich natürlich auch gedacht, die waren auch echt nett, muss man sagen. Das gibt denen natürlich einfach Sicherheit. Die müssen nichts auslegen. Die müssen niemals diskutieren. Sonst haben die halt dieses so, aber ich habe und meine Fahrkarte ist bei meinem Hund oder so, sondern die sagen einfach, keine Fahrkarte, zack. Es ist ganz easy. Die belehren einen auch nicht, sie geben einem auch kein schlechtes Gefühl. Das ist eine ganz einfache Anwendung
in der Regel. Aber das ist, finde ich, nicht vergleichbar, weil keine Fahrkarte einfach bedeutet, dass du dir die Dienstleistung erschleichst, die ja viel Geld kostet. Das ist ja eine Sache. Aber diese Fahrrad-Nicht-Mitnahme zu bestimmten Uhrzeiten ist ja dafür da, im Feierabendverkehr, wenn die Bahnen potenziell voll sind, da keinen Platz für Fahrgäste wegzunehmen. Aber wenn das so kurz vorher ist, erstens, und zweitens die Bahn leer genug ist, dass das niemanden behindert, ist das halt richtiger Unsinn.
Ja, genau.
Das ist so deutsch. Das ist so
deutsch. Regeln sind halt dafür da, bestimmte Dinge zu erreichen. Und irgendwie, finde ich auch, muss man dann auf den Sachverhalt auch gucken können. Das ist...
Wow. Wirklich,
ja.
Das ist krass.
Aber ich habe gedacht, die brauchen auch einfach, die Kassen sind leer, die haben monatelang, hatten sie keine Fahrgäste, jetzt füllen sie die damit ein bisschen auf.
Ja, das kann natürlich sein, dass es tatsächlich auch so eine Vorgabe gibt, holt alles aus den Leuten raus, es geht, aber in dem Fall hätten sie dann auch nochmal die 20 Euro fürs Fahrrad bei der Corona-Leugnerin dann mitnehmen
können. Ja, aber das ist natürlich wiederum schwierig, weil sie, na, eigentlich war es eindeutig. Ja, zumal wir ja um 59 in die Bahn gestiegen sind und nicht um, weil er ja so... gnädig war. Aber es ist vielleicht auch schwierig, mich einsteigen zu lassen und die anderen dann abzukassieren. Ich hatte ja schon bezahlt, aber trotzdem. Naja, das war auf jeden Fall, habe ich noch nie erlebt. Ich habe ja auch gesagt, ich wusste nicht, dass ihr sowas kontrolliert. Ich wusste nicht, dass das überhaupt eine richtige harte Regel ist.
Hast du die geduzt?
Oh, also ich habe ja diese Vermeidungsstrategie. Weder zu duzen noch zu siezen. Es gibt ja viele mögliche Formulierungen, mit denen man dem entgehen kann.
Ja. Stimmt,
hast du schon mal drüber
gesprochen.
Ich wusste nicht, dass das gemacht wird.
Bevor wir zu unserem heutigen Hauptthema kommen, ich weiß, es ist ein harter Schnitt, mir geht's übrigens gut, es gibt nicht viel zu erzählen. Wollen wir nochmal, auch wenn es jetzt nicht mehr ganz so aktuell ist, also natürlich ist es noch super aktuell, aber nicht mehr so überall Thema, aber wollen wir nochmal kurz über Moria sprechen?
Haben wir gar nicht gemacht?
Nee, haben wir gar nicht gemacht bisher.
Das war ein ganz schöner Downer, du.
Ich weiß. Das ist ein fucking Downer, aber das ist auch halt angemessen, ne, der Thematik. Also man kann ja nicht einfach jetzt Dinge, die passieren und wichtig sind, totschweigen, nur weil sie einem keine Freude bereiten. Das ist ja eigentlich generell ein grundlegendes Problem in unserer heutigen, in Anführungszeichen, zivilisierten Welt.
Ja, ich habe da viel drüber nachgedacht. Ja, sag mal was.
Also ich möchte gern als Aufhänger nehmen, Joko und Klaas haben es schon wieder getan.
Hast du das mitbekommen? Ja, das habe ich mitbekommen. Sie haben Sendezeit genutzt für
Berichterstattung. Sie haben wieder 15 Minuten Sendezeit gewonnen und haben das brillant genutzt, um wirklich sehr schonungslos und ohne ironische Doppeldeutigkeit oder sonst irgendwas auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und da haben sie auch gesagt am Anfang, dass sie das schon vor 5 Wochen anfingen vorzubereiten, als das Feuer natürlich noch nicht ausgebrochen war. Und sie das jetzt sehr spontan etwas ummodulieren mussten. Und sie hatten da, was lachst du da?
Ich habe gelacht, weil ich dachte, aber das Feuer kam ihnen sehr gelegen.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaub,
sie aber dann hast du was anderes erzählt. Gesagt.
Und sie haben ein
geil, das haben wir schon in der Schublade, Alter.
Sie haben einen jungen Mann ausfindig gemacht, der die letzten Wochen auch schon irgendwie für die vor Ort war, also selber ein Flüchtender ist, der Englisch spricht und alles dort schon vorher mit seinem Handy dokumentiert und festgehalten hat und eben halt auch dann das Feuer und vor allem die Zeit danach. Das Feuer an sich war ja gar nicht das Krasseste, sondern der Umgang der griechischen Polizei mit den aus dem Lager geflüchteten Flüchtlingen. Und wie die da mit auf Kinder mit Tränengas geschossen haben und die da zusammengefercht haben.
Die Griechen
und
sind da ganz krass drauf.
Einfach nicht geholfen haben, sondern den Leuten, die Schutz und Hilfe bedürften, einfach mit noch mehr Gewalt begegnet sind. Obwohl von denen keine Gewalt ausging. Das ist so schlimm. Das ist so fucking krass. Und wenn sich dann scheiß Horst Seehofer hinstellt und sagt, wir nehmen 100 bis 150 unbegleitete Kinder auf und das wäre ein wunderbarer Beweis der praktizierten Nächstenliebe, kriege ich echt das Kotzen. Ganz im Ernst. Weg mit Horst Seehofer.
Horst Seehofer hat sich gerade aufgeregt, dass die Nachbarländer nicht mitmachen mit denen. Dass sie sich so unsolidarisch zeigen. Das muss man ja auch mal sagen. Was ist eigentlich mit den Grünen in Österreich los?
Inwiefern?
Ja, die scheiß Grünen sitzen in der Regierung und Österreich nimmt keinen einzigen fucking Flüchtling auf.
Naja, aber Österreich wird ja auch, wie die Titanic ihn bezeichnet, regiert vom Baby-Hitler.
Ja, die Grünen machen mit. Also die SPD setzt in Deutschland gegen Horst Seehofer 1500 durch statt 150 und die Grünen kriegen nicht mal einen hin.
Ja, da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt zu wenig mit den Machtstrukturen aus in Österreich.
Aber also Holland und die Niederlande und Österreich haben sich komplett verweigert, Ungarn ja sowieso und Polen und so, die sind ja alle komplett, stellen sich komplett quer. Also ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast auf Twitter, ich habe mich sowohl auf Twitter mit ein paar Leuten angelegt zu dem Thema als auch mal die Rolle gewechselt und nicht den Staatstragenden, das gibt für alles eine Erklärung, man muss das differenziert sehen und verstehen, sondern ich habe einfach wirklich mal die Frage gestellt, auf die ich keine Antwort bekommen habe, warum muss es eigentlich eine europäische Lösung geben?
Ja, sehr gut.
Und es gibt dafür Gründe und man kann darüber reden, es ist bestimmt wirklich wahnsinnig kompliziert, weil es ist wohl auch tatsächlich so, dass wenn du sozusagen einseitig unabgesprochen das machst, dass du auch bestimmte Signale sendest, sowohl an die Nachbarstaaten als aber auch an die Leute, die Schutz suchen und dass dann einfach tatsächlich immer mehr kommen und eine Erwartungshaltung kommt. Aber ich finde ja eigentlich, wenn du sozusagen in Vorleistung trittst und dich hinstellst und sagst, wir nehmen jetzt mal einfach hier 5000 Leute auf oder von mir aus auch 10.000, was auch kein Problem wäre, dann ist es ja nicht so, dass hinterher sich Österreich und die Niederlande hinsetzen können und sagen, ja, dann können die ja jetzt immer alle nach Deutschland gehen, das ist ja prima. Sondern dass man eher sozusagen noch mehr Druck aufbaut, dass die anderen auch mitziehen, durch, indem man sowas macht. Aber andererseits kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, also sicherlich haben die auch Angst vor der AfD und tralala und alles, aber ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, dass das der einzige Grund ist. Irgendwie, glaube ich, da muss noch mehr dran sein. Das kann nicht sein. Aber es ist natürlich auch so, habe ich auf Twitter diskutiert und die Leute haben halt gesagt, man muss doch vor Ort den Leuten helfen und Strukturen schaffen. Und da habe ich gesagt so, ja, wir müssen auch hier in Bildung investieren und tolle Dinge tun, damit die Leute nicht wahnsinnige Mörder werden, aber deswegen brauchen wir trotzdem Gefängnisse. Also du kannst halt nicht das eine machen und das andere lassen. Wenn Leute akut in Not sind, musst du ihnen helfen. Und du kannst natürlich gleichzeitig daran arbeiten, dass weltweit weniger Leute akut in Not geraten. Aber wenn die Not da ist, ist die Not da. Und Not heißt Not, weil sie dringend ist. Und nicht, weil man 3 Jahre warten kann, bis in Österreich jemand anderes Kanzler wird.
Ja, oder sich Europa mal darauf besinnt, was es für eine positive, konstruktive Macht hätte, wenn irgendwie alle am selben Strang ziehen würden.
Ja, aber das ist halt Orban egal.
Ja, richtig.
Und das ist halt auch Rutte egal und das ist auch Kurz egal. Das ist ja das Problem. Europa ist ja nicht Europa, sondern Europa besteht ja aus den Ländern. Und wenn die Länder nicht, also, das ist halt super schwierig. Und gerade wenn es so viele sind, die mit so einer Macht sich dagegen stellen.
Was ist denn eigentlich mit Frankreich los? Warum ist denn eigentlich aus Frankreich keine größere Bereitschaft da? Ich meine, Macron und Merkel sind doch gute Kumpos.
Ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, es muss irgendwie noch was anderes dran sein. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass du... Es ist halt total schwierig. Weil was machst du denn, wenn da einfach noch 3-4 Millionen, wo ziehst du, irgendwann musst du die Grenze ziehen und sagen, jetzt ist aber dann vielleicht doch mal genug, oder? Ich weiß nicht, ich habe ja auch immer gedacht, du bräuchtest eigentlich sozusagen EU-Außenposten in allen Krisenländern, wo die Leute hinkommen können und wo vor Ort geprüft wird, ob die Leute eigentlich asylfähig sind.
Aber das scheint ja teilweise so zu sein, weil bei diesen 1500, die jetzt irgendwie durchgeprügelt wurden, da ist ja schon ein relativ großer Teil schon mit anerkannten Asylstatus,
was ja, aber ich nicht glaube, so
richtig verstanden habe, warum sie da noch da waren.
Ich glaube, das liegt daran, dass die, als sie in Griechenland angekommen sind, geprüft werden von den Behörden. Da wird sozusagen geguckt, ob die grundsätzlich weitergabefähig sind, sag ich mal. Aber genau weiß ich das auch nicht. Trotzdem erscheint es mir alles echt merkwürdig. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Du kannst natürlich sagen, ja klar, die 13.000 sind kein Problem, aber was machen wir, wenn es 13 Millionen sind? Das ist vielleicht tatsächlich mal ein Problem. Und wenn du die 13.000 aus dem Lager rausziehst, dann kommen sofort 30.000 hinterher. Die Logik gibt es vielleicht, das weiß ich nicht. Und das ist ein Problem, für das ich auch keine Lösung habe. Aber irgendwie denke ich, es kann auch nicht sein, dass man die Leute da einfach verrecken lässt.
Also was du da gerade ansprichst, ist ja der sogenannte Pull-Effekt. Aber ja, soweit ich weiß, aber das weiß ich nur sehr oberflächlich, ich habe mich jetzt nicht ins Detail damit beschäftigt, ist das, glaube ich, wissenschaftlich erwiesen, dass es Unsinn ist. Also dass zumindest nicht wissenschaftlich nachweisbar ist, dass es in ähnlichen Situationen einen derartigen Pull-Effekt
gibt. Ich glaubte eigentlich auch nicht dran, zumal es ja auch so ist, dass diese Leute erfahrungsgemäß nicht aus Bock übers Mittelmeer eiern und irgendwie was weiß ich was machen oder sonst wo über die Balkanroute spazieren, weil zu Hause irgendwie nicht so schön ist, sondern halt in allerhöchster Not und die meisten Leute sogar auch trotzdem irgendwie wieder zurück wollen, weil das halt ihre verdammte Heimat ist und weil sie sich da wohlfühlen, ja, weil sie da ihr Leben verbracht haben, weil sie da ihre Verwandten haben und ihre Strukturen und so. Das heißt, dieses Ganze, die wollen alle für immer hierher kommen und 10 Milliarden Leute, das stimmt halt tatsächlich nicht. Aber wenn es so einfach wäre, dann gäbe es nicht auf so breiter Basis Ablehnung. Also was ist denn so der Fallout für die Regierung?
Ja, ich kann es ja auch nicht sagen. Also,
und deswegen war meine Frage ganz ernst gemeint. Ich will wirklich, dass mir das mal jemand erklärt. Dass mir jemand nachvollziehbar macht, warum sich fraktionsübergreifend, länderübergreifend, egal ob Linke oder Grüne oder Sozialdemokraten oder Konservative oder Liberale an Regierungen in Europa beteiligt sind, warum sie sich damit so schwer tun und wo eigentlich der Haken ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich daran glauben, dass irgendwann Orban sagt, na gut, die haben es ja doch schwer.
Nein, das ist eher unwahrscheinlich.
Das passiert, das ist halt, das wäre halt total naiv. Deswegen, naja. Und jetzt sind es immerhin 1500, das ist ja... Ist immer noch nicht viel, aber es ist immerhin was.
Ich habe es in der letzten oder vorletzten Folge nochmal angesprochen, dass ich das so beeindruckend fand, diese 13.000 leeren Stühle vom Reichstagsgebäude, und 3 Tage später brennt Moria ab. Das ist zeitlich fast schon gruselig, aber ja, da hat man einfach gesehen, es ist ohne weiteres möglich. Ja. Und wie kann es eigentlich sein, wir können auch gleich das Thema verlassen, weil wir werden da auf keine Lösung kommen. Das wäre mal eine Nachricht. Flüchtlingsproblematik im Belebu-Podcast gelöst. Morgen Bild-Zeitung, Seite 1. Warum ist es so schwierig, dass so viele Kommunen sagen, auch unter anderem die Stadt Hamburg gesagt hat, wir nehmen gerne mehr auf. Wir wollen, dass die hierher kommen können. Wir haben die Infrastruktur. Warum sagt trotzdem die Regierung und der Bund nein?
Ja, das muss, wie gesagt, damit zusammenhängen. Das muss damit zusammenhängen, dass sie sich nicht von den anderen EU-Staaten erpressen lassen wollen. Aber wie gesagt, das ist die Frage, die ich auch habe. Genau das ist meine Frage.
Das ist eine sehr gute Frage.
Und ich habe mich neben dieser Frage auch auf Twitter mit ein paar Leuten angelegt, die halt dann entsprechend unter irgendwelchen Tweets von Olaf Scholz, der das verkündet hat oder sonst was, halt da rumgehatet haben. Das ist halt so geil, Olaf Scholz postet das und dann kommen einfach 400 Tweets, die sagen, du Nazi, du musst das Zehnfache holen, und die andere Hälfte sagt, hol keinen einzigen mehr, du richtest Deutschland zugrunde, und dann gehen die sich gegenseitig an die Gurgel.
Ja.
Das ist schon schön. Und ich habe mal mir dann die Mühe gemacht, weil man kann da halt einfach mit der Schrotflinte reinballern und irgendwie einen smarten Tweet an jedes Arschloch ablassen und überall sagen, du bist ein Rassist, du bist ein Nazi, oder ihnen ihre eigene Logik um die Ohren schmeißen. Das bringt halt aber natürlich nichts. Dann fühlen die sich bestätigt und so weiter und so fort, aber manchmal tut es halt einfach gut. Und dann klicken 70 Leute aus derselben Bubble auf Like und dann fühlt man sich belohnt. Aber ich habe mit einigen dann wirklich mal ein bisschen näher in Dialog gegangen. Und das finde ich halt insofern interessant, als dass man ja immer sagt, zurzeit ist halt so krass polarisierend und es gibt so viele Leute, die spalten und die eben nicht zusammenführen, und man ist halt auch schnell gewillt, selber mit irgendwie Öl ins Feuer zu gießen, weil man es einfach wirklich so unerträglich findet, wenn da Rassisten unterwegs sind, und deswegen will man auch gar nicht mit denen reden. Aber das waren halt einfach so Leute, mit denen ich ja angefangen habe zu diskutieren, und wo es wirklich am Ende total mehr in Graubereiche ging, wo ich nicht mehr am Ende sagen kann, weil von dem ersten Tweet, den er geschrieben hat, war einfach völlig klar, das ist einfach ein übler Rassist. Und wahrscheinlich ist er auch irgendwie ein Rassist. Aber er hat halt am Ende sehr differenziert begründet. Er hat gesagt, er möchte, dass es diesen Leuten nicht schlecht geht, er will, dass es denen gut geht, aber er glaubt, dass es der falsche Weg ist. Er glaubt, dass, wenn wir die hierher holen, dass die keine bessere Zukunft unbedingt bekommen. Wir müssen dem Land Hilfe und aufbauen und so weiter. Und hat so ganz viele Aspekte genannt. Viele davon waren halt auch, aber es war zumindest nicht mehr so, das sind Tiere, wir müssen sie verbrennen, sondern es war irgendwie, er glaubt einfach, dass die europäischen und die deutsche Regierung einen falschen Weg wählt, um mit diesem Problem umzugehen. Und das ist plötzlich eine politische Diskussion und nicht mehr ein Streitgespräch zwischen Rassisten und Demokraten. Und das fand ich ein bisschen augenöffnend, nach dem Motto, vielleicht sollte man sich doch mal ein bisschen mehr bemühen, Gräben zuzuschütten und mit Leuten zu diskutieren und sie zu überzeugen. Und er fand dann auch einige meiner Argumente halt auch plausibel. Und da kommst du halt nicht hin, wenn du denen immer nur Nazi, Nazi, Nazi ins Gesicht schreist. Aber es fällt einem manchmal schwer.
Meinst du, dass es Hoffnung gibt, dass sich die Debattenkultur im Internet verändert? Also sowas ist ja immer Schwankungen unterworfen. Dass jetzt vielleicht das Ende der polarisierten Phase so langsam erreicht ist und das jetzt
das
so nach
lässt
und
dich
nach
das glauben?
Ja, naja, das, was du gerade erzählt hast, wenn das jetzt immer gelingen würde und jetzt mehr Leute anfangen, sich die Mühe zu machen.
Ich glaube, das ist eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also für jede Diskussion, die ich mit so einem Typen führe, wo ich echt Zeit rein investiere, auf eine Person, und vielleicht lesen 10 Leute mit, gibt es halt 10.000 Hass-Tweets, wo sich die Leute gegenseitig an die Gurgel gehen.
Ja, und vor allem wahrscheinlich in Zeiten, das habe ich heute gelesen, das war ein Facebook-Kommentar aus Österreich, der um Weiterverbreitung gebeten hat. Achtung, Achtung, neueste Information, nehmt nicht das extra Corona-Kindergeld an, was es wohl auch in Österreich gibt. Denn wenn man das annehmen würde, würde man die Rechte seiner Kinder an den Staat abtreten, damit sie zwangsgeimpft werden können.
Da freut sich der Fiskus, sag ich mal.
Ja, so viele neue, Leibeigene für den Start ist nicht schlecht.
Ich möchte einfach nur dafür plädieren, auch wenn das manchmal schwerfällt, dass man vielleicht es doch häufiger mit Konstruktivität versucht und nicht leicht vermutet oder den Leuten an den Kopf wirft, dass sie undemokratische Nazis und Rassisten sind.
Aber das ist auch so zeitaufwendig.
Ist es. Das ist das Problem der Demokratie. Aber man muss es halt besser machen als die Nazis und argumentieren, anstatt zu haten. Ja, man muss sie alle umarmen und knuddeln und ihnen sagen, dass es doch hier noch Suppe für alle gibt.
Argumentation statt Hate. Das ist doch ein schönes Schlusswort zu dieser Diskussion. Wir sind tief betroffen und wir hoffen auf gute und für alle Seiten, nee, das wird nicht funktionieren, aber für die meisten Menschen befriedigende politische Lösung, wie auch immer die aussehen mögen.
Ja, das ist so. Ich habe gerade geschmunzelt, weil ich mich wirklich ernsthaft gewundert habe, weil ich diese roten Stühle habe, die hinter mir stehen. Ich bin schon wieder in so einem vorgefertigten Skype-Hintergrund in einem Bürogebäude. Und das ist komisch. Was sind das eigentlich für ein Stuhl?
Und da stolperst du über den Stuhl, der ganz unten links in der Ecke ist und nicht über die riesen Aussicht auf verschiedene Häuserfassaden bei der
komplett
verglasten.
Vor allem taghell.
Ja, das auch nur.
Taghell. Nee, ich habe mich an diesem Detail aufgehangen, ja. So realistisch ist das.
Ja, das ist wirklich, wir leben in verrückten Zeiten. Nicht nur politisch, sondern auch technisch. Okay, Benni, du hast heute ein großes Hauptthema mitgebracht. Ich bitte dich, ein paar einführende Worte zu sagen.
Ja, es ist schwierig, im Übergang von Moria dahin zu kommen. Aber das macht nichts.
Du hast auch noch ein heiteres, kurzes Zwischenthema.
Ich dachte, die China-Pause.
Die China-Pause geht theoretisch auch, aber das ist, ich sag mal, aus Sicht der Hörer jetzt dann nicht sehr viel einfacher dadurch geworden.
Stimmt, das war Moria. Ding, 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 ding. Nee, mach doch mal ein heiteres Zwischenthema.
Ja, ich hab eine heitere Zwischenfrage. Ich bin ja wieder zunehmend big im Fernsehbusiness drin, seitdem ich mit meiner aktuellen Freundin, aktuell, geil. mit meiner Freundin in einer Wohnung wohne, weil die dem Fernsehen nicht abgeneigt ist. Und Liebe ist nicht das richtige Wort, aber ich habe großes Interesse an dem Fernsehsender Vox entwickelt. Und den da läuft schon eine Show, die heißt First Dates. Das ist läuft immer werktags von 18 bis 19 Uhr. Und da ist das Konzept, dass einfach in einem Restaurant, wo natürlich viele Kameras sind, Leute Blind Dates haben. Die gehen dahin, sagen, ich bin Single, ich bin schon so lange alleine und bitte findet für mich einen Partner und dann suchen die andere Leute, die da irgendwie zu passen. Keine Ahnung, optisch von der aus demselben Teil Deutschlands, dass es keine Fernbeziehung wird und so. Yeah. Und was ich neulich da gesehen habe, ist, dass offensichtlich jedem einzelnen Kandidaten, die werden immer so kurz vorinterviewt, die Frage gestellt wurde, wie würden deine Freunde dich beschreiben? Natürlich im Hinblick darauf, dass man so ein bisschen für sich selber werben kann, was ein ganz kluger Kniff ist, weil man damit nicht sich selbst loben muss, sondern man kann das wirklich so darstellen. Meine Freunde würden über mich sagen, ich bin total verrückt, sowas zum Beispiel. Und da habe ich mich gefragt, was würdest du da sagen? Du bist bei First Dates und möchtest ein bisschen für dich werben und kriegst die Frage gestellt, was würden deine Freunde sagen, wie du so bist? Wie würden sie dich beschreiben?
Oh, da haben die wahrscheinlich auch nur einen sehr kurzen, so 5 Stichworte oder so ein Scheiß, ne?
Ja.
Ach. Du. Es ist langweilig, was ich jetzt sagen würde.
Nein, sag doch mal.
Wie aufgeschlossen, fröhlich, extrovertiert, spontan, bisschen verrückt, solche Sachen.
Das ist, weißt du, was daran spannend ist? Das sind ja im Grunde trotzdem die Dinge, wie du dich selbst beschreiben würdest, weil du hast ja nicht vorher Freunde gefragt, was die über dich sagen, sondern du versuchst dich außen zu sehen.
Ja, das stimmt, aber es sind Sachen, von denen ich weiß, dass sie häufiger über mich gesagt werden. Ich habe jetzt sozusagen eher tatsächlich nicht mich versucht zu erinnern, wie sehe ich mich, sondern was weiß ich, wie andere Leute mich sehen.
Okay, was aufgeschlossen, extrovertiert, ein bisschen verrückt.
Ja, so ein bisschen, ich bringe immer so irgendwelche merkwürdigen Themen und ich rede immer so komische Sachen und ich kann mich so in Details reinsteigern und es ist halt immer so ein bisschen off. So, ne?
Was, bist du denn jetzt so genervt von dieser guten Frage eigentlich?
Bin ich genervt? Nein, gar nicht. Wirklich genervt?
Das würde ich über dich sagen. Schnell genervt. Ohne Grund.
Und hat, weiß nicht, hat, macht immer irgendwie 1000 Projekte oder... Ja.
Ja. Ich glaube, du kannst dich nicht gut in diese Situation reinversetzen, dass du als Single versuchst, für dich zu werben.
Nee, ich würde mir dann das natürlich schon ein bisschen genauer überlegen und mir ein bisschen mehr Mühe geben als beim Podcast. Ja, insofern hast du vielleicht recht. Ich nehme die Frage nicht so ganz ernst, weil ich nicht bereit bin, jetzt das zu investieren, was ich bereit wäre, um einen Sexualpartner zu finden. Zu investieren. Sexualpartner sind mir wichtiger als Podcast-Folgen.
Okay, das ist...
Offensichtlich, ich habe was Neues über mich gelernt, keine Ahnung.
Ja, guck mal, das ist doch, da weiß man doch jetzt schon was über dich.
Das, ja, das würde ich sagen.
Meine Freunde würden mir sagen,
dass Sexualpartner mir wichtiger sind als mein Podcast. Ich glaube, meine Freunde würden das Gegenteil sagen. Und sie hätten wohl recht damit.
Schön, okay. Das ist nicht ganz so witzig geworden, wie ich dachte. Aber ist gut, ist gut.
Vielleicht hast du eine gute Antwort.
Ich habe keine gute Antwort, nö. Glaube ich nicht. Was glaubst wahrscheinlich
du, wie deine Freunde dich beschreiben würden? Oder das hat ja zwei Komponenten. Einmal, was glaubst du, wie deine Freunde dich beschreiben würden? Und einmal, was würdest du nach außen hin sagen, um dich gut dastehen zu lassen?
Ich glaube, ich würde mich auch instinktiv versuchen, daran zu erinnern, was ich schon öfter mal einfach gesagt bekommen habe.
Ja.
Und da wäre mein erster Satz wahrscheinlich, dass meine sehr, sehr gute und liebe Freundin Hanni, liebe Grüße an der Stelle, falls du das hörst, mal, und ich zitiere an dieser Stelle, zu mir gesagt hat, du bist der klugste Timmy, den ich kenne. Das finde ich ganz süß. Dann, dass ich Ruhe ausstrahle, dass man mir nachsagt, eine schöne Stimme zu haben. Und dass ich witzig bin, dass ich Leute zum Lachen bringen kann.
Ja, witzig ist tatsächlich, also mit witzig punktet man, glaube ich, sehr gut, aber wenn man sich selber als witzig beschreibt, auch und sei es nur über Dritte, dann ist es vielleicht...
Ich glaube, wenn du es über Dritte machst und das tatsächlich auch noch mehr oder weniger zitieren kannst, weil das dir schon öfter mal rückgemeldet wurde, dann ist es, glaube ich, was anderes, stimmt, als zu sagen, ich bin mega witzig, ey.
Ja, das stimmt. Also ich finde mich nicht so witzig, aber andere sagen, ich bin der Brüller. Ja. Ja, könnte sein. Ruhe finde ich auch sehr gut. Das würde ich, glaube ich, auch sagen, dass ich mir sehr gespiegelt bekomme, dass ich sehr ausgeglichen bin und sehr wenig in Panik verfalle, sondern immer die einen kühlen Kopf bewahre in höchster Not.
Aber trotzdem extrovertiert. Also ja. Ich finde, wenn man sehr extrovertiert ist, dann strahlt man nicht zwangsweise Ruhe aus. Vielleicht bleibt man ruhig in Stresssituationen.
Ja, so ist es, glaube ich. Ja.
Ja.
Ja. Je ruhiger die Situation ist, desto stressiger werde ich. Ich halte immer den Gesamtstress auf einem konstanten Level.
Er darf nicht zu hoch, aber auf gar keinen Fall auch zu niedrig werden. Nee,
genau.
Sonst ist man nicht mehr produktiv.
Ja.
Friedrich Merz würde dieser Aussage gefallen.
Ja.
Okay.
Ich glaube, ich bin ein guter Bürger in Friedrich Merzes Augen. Ich glaube, für Stress, wo er fehlt.
In dieser Situation ist mir zu wenig Stress drin. okay, ich glaube, ich habe dir den Boden bereitet. Starte bitte.
Hast du sehr gut gemacht.
In das Hauptthema.
Tim, ich möchte heute mit dir über eine Freizeitbeschäftigung reden, die jeder schon weiß. Ich muss sie nicht umschreiben. Es geht um Partys. Diese Folge heißt alles über Partys. Denn man merkt ja vielleicht, dass Partys zwar irgendwie vor allen Dingen zu einer bestimmten Zeit im Leben einen sehr großen Teil oder ein wichtiger Teil waren, aber sich doch sehr schnell und sehr stark transformieren. Die Art, wie man feiert, und ich würde sagen, dass man das von Partys spricht, beginnt so in der 5. Klasse vielleicht. Vielleicht gibt es auch schon mal so Schulpartys, aber dann fängt es an, dass man irgendwo bei Leuten ist und die Eltern zeigen sich nicht mehr ganz so viel und man darf mal so tanzen. Partys ist ja irgendwie viel mit Tanzen verbunden.
Halt, stopp. Bitte? Das ist dir passiert, so irgendwie 5., 6., 7. Klasse, dass du bei Freunden zu Hause warst abends und dann haben die Eltern sich ihren Schlafzimmer verdrückt und dann habt ihr getanzt?
Naja, also ja, ich erinnere mich an, und ich fand das damals schon ein bisschen befremdlich, weil das ein bisschen so war, als ob man das spielt. Irgendwo wurde mal der Keller gemacht. Und da war ein Raum, der war leer. Da war im Prinzip nur nackte Wände, alles frisch verputzt und so weiter. Und dann war das halt so gespielt wie so ein Partykeller. Und dann wurde da halt Mambo Number 5 und Blue angemacht und dann gab es irgendwie Blubber, Limo und Salzstangen und dann musste man so tanzen und keiner konnte es und allen war es furchtbar unangenehm. Das ist die erste Partyerinnerung, die ich habe.
Okay, witzig.
Vielleicht können wir, also ich wollte, dann breche ich hier mal meine Introduction ab und sage, ja, das ist die erste Erinnerung, die ich an eine Party habe, gepaart mit den unsäglichen Unterstufenpartys in der Schule, die eine einzige Tortur waren oder auch auf Klassenreisen, weil es nur peinlich war, es war dunkles Licht, es gab wahrscheinlich aus Plastikbechern Apfelschorle, schätze ich mal, und Musik und die Leute sollten tanzen und keiner wusste, was er mit seinem Körper machen soll. Und es war eine Demütigung für alle. Wow.
Das war dann, diese Schulpartys, Unterstufenpartys, das sind deine ersten konkreten Partyerinnerungen?
Ja, jetzt mal abgesehen natürlich von, ich sag mal jetzt Partys, bei denen ich als Kind zu Gast war, von, weiß nicht, wenn meine Eltern irgendwo eingeladen waren oder wenn wir irgendwie eine große Feier zu Hause gemacht haben. Das fand ich immer richtig geil. Ich finde ja viele Leute an einem Ort, die irgendwie, und es passieren besondere Dinge und es ist irgendwie eine besondere Stimmung, da bin ich immer schon voll drauf abgefahren. Aber als ich mit Gleichaltrigen zusammen im Keller eingesperrt war, mit prickelnder Brause, das war schlimm. Ich wollte einfach nur zurück zu meinem geliebten Kindergeburtstag.
Als Kind waren ja betrunkene Erwachsene auch irgendwie immer was Besonderes.
Also ja, aber ich habe die damals noch nicht als eklig oder unangenehm empfunden, sondern einfach als, auch das ist, der ist immer so lustig.
Ja, genau. Aber ich glaube, wenn man auf Partys auch als Erwachsener ist, wo Kinder sind, dann reißt man sich auch unterbewusst etwas mehr zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass das damals auch so passiert ist.
Das vermute ich auch. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich bei meiner Oma und bei meinem Opa, die haben riesige Feste gemacht und dann habe ich immer den Weinkellner gemacht. Und dann gab es da irgendwie so, weiß ich nicht, 6 verschiedene Weinsorten und jeder hatte irgendwie so eine Liste oder so. Und dann bin ich hingekommen und dann hat er gesagt, ich hätte gerne die 4 und für meine Frau die 3. Und dann bin ich zurückgetapert und habe ein Tablett mit einem Glas 4 und einem Glas 3 mitgebracht. Ich konnte mir ja nicht irgendwie merken, Cabernet Sauvignon oder Merlot oder sowas, sondern dann wurde das mit Nummern gemacht. Das erinnere ich auch noch. Das war toll. Im fetten Pool und so bei meiner Oma im Garten. Geil.
Ich weiß noch, dass ich mal auch ungefähr, du hast nicht gesagt, wie alt du warst, aber ich vermute mal so 11, 10, 11, 12 rum, kann das sein?
Kommt
das
hin? Bei den Kinderpartys?
Ja, mit dem Wein.
Ja, achso, nee, das war jünger noch, würde ich sagen. Okay. Da war ich vielleicht so 7, 8.
Ah, okay. Ich erinnere mich an eine Party, große Party im Freundeskreis meiner Eltern damals, wo ich Bier ausgeschenkt habe in der Zapfanlage. Da habe ich Bierzapfen gelernt, da war ich 11 Jahre alt. Und ich habe natürlich selber nichts getrunken, aber da habe ich auch noch gelernt, was ein Alsterwasser ist, weil ich ein Alsterwasser bestellt bekommen habe. Dann habe ich jemanden gefragt und dann hieß es Bier mit Brause und dann habe ich Bier mit Fanta gemixt und musste feststellen, das ist kein Alsterwasser und ich wurde wüst beschimpft. Und ich hatte auch große Probleme, Bier vernünftig zu zapfen, dass der Schaum gut ist. Und ich wusste auch nicht, wie sowas aussehen soll. Ich habe das im Laufe des Abends aber ganz gut gelernt. Ja. Mir ist aber extrem viel Bier über die Hände gelaufen und in der Nacht hat das sich mein Blinddarm entzündet.
Aber es gibt keinen Kausalzusammenhang. Also, nein. Bist du ins Krankenhaus gekommen?
Am nächsten Tag bin ich ins Krankenhaus gekommen. Während dieser Feierei, wo ich Bier ausgeschenkt habe, da ging es mir noch gut. Aber in der Nacht bekam ich die bis heute wahrscheinlich schlimmsten Schmerzen meines Lebens. Also mit einfach heftigste Bauchschmerzen. So schlimm, dass ich meine Eltern geweckt habe mit 11, was mir irgendwie schon unangenehm war. Aber es ging einfach nicht mehr. Und ich hatte, bevor ich das gemacht habe und mich vor Schmerzen rumgewälzt habe in meinem Bett, hatte ich die ganze Zeit in meinem Halbschlaf Kopf oder vom inneren geschlossenen Auge immer dieses Bier, was mir über die Hände gelaufen ist, weil ich wusste natürlich nicht, dass ein Blinddarm vorhanden ist, der sich entzünden kann. Ich dachte wirklich, das hat irgendwas damit zu tun.
Ah.
Ich war ganz fest davon überzeugt, dass mein Körper über die Hände das Bier aufgenommen haben. Bier
aufgenommen, dass es jetzt schlecht ist.
Genau. Und war natürlich nicht so. Aber das habe ich ganz krass verbunden in meiner Erinnerung. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. So Partys von erwachsenen Menschen als Kind beizuwohnen, das war super spannend.
Ganz
das war
besonders. Sehr viel spannender. Man durfte natürlich immer länger wach bleiben.
Genau.
Und dann wurde man immer müde, aber hatte diesen Dämmer und hatte im Hintergrund immer dieses Gemurmel von den Leuten. Und ich hatte jetzt einen Nachbarn, der vor einigen Jahren leider verstorben ist, ganz toller Mann. Der hat mir das alles gezeigt, weil er auch Spaß dran hatte. Der hatte die Zapfanlage und der hat mir dann was beigebracht, wie man das richtig zapft oder muss, wie man das so macht als Mann einer anderen Generation. Noch so richtig, ich gebe dir jetzt das Wissen von Mann zu Mann weiter, aber mit ganz viel Humor und ganz viel Kinderliebe. Und ich fand das so toll, in deinem Garten rumzuwuseln zwischen den ganzen Tischen und Stühlen und Erwachsenen durch. Und überall haben man Leute angesprochen oder man hat irgendwas gesehen oder erlebt. Und dann waren noch andere Kinder da und dann gab es vielleicht noch ein Feuer. Und das finde ich ganz toll. Und ich frage mich ein bisschen, jetzt wo ich auch in ein Alter komme, wir machen jetzt einen kleinen Sprung, wir können aber gerne auch über die Zwischenphase reden, wo ich selber Kinder habe und es jetzt wieder anfängt, vielleicht, dass man dann auch irgendwann mal wieder Feste macht, dieser Größenordnung. Ob die dann eigentlich einen ähnlichen Charakter haben werden.
Für die das, aus Sicht der Kinder, meinst du?
Ja, wie das, was ich als Kind erlebt habe, oder ob das einfach generationsmäßig dann auch einfach eine andere Art von Party ist.
Oh, weil, also, spannend.
Ich weiß es nicht, am Ende ist es halt einfach, viele Leute sind zusammen, irgendwie läuft Musik, irgendwie, das war natürlich auch häufig verraucht damals, das ist natürlich für mich als Kind auch ein bisschen bitter gewesen. Es gab irgendwie Buffets oder die Leute haben was zu essen mitgebracht, es wurde ganz viel geredet, dann zwischendurch hat vielleicht einer nochmal eine Rede gehalten oder es gab irgendeine Art von Programmpunkt und ich kann mir schon vorstellen, dass diese krassen Eindrücke, die man als Kind hat, auch jetzt für meine Kinder so wären, wenn ich jetzt eine Party nach meinem Gusto hier abhalten würde.
Ja, ich glaube, sie wären nicht eins zu eins austauschbar, aber sie wären auf jeden Fall ähnlich besonders.
Ja.
Es müsste ja nicht aus Kindersicht dieselben Erfahrungen sein, die du damals gemacht hast, die gleiche Besonderheit und die gleiche ungewohnte Atmosphäre zu spüren. Ich glaube, darum geht es insbesondere als Kind. So Dinge, die einem völlig neu sind oder ganz unbekannt sind, die saugt man ja in sich auf.
Ja, und ja, aber hallo,
wie so ein Party, genau, und eine Party in so einem Ausmaß ist natürlich was super Besonderes. Und kommt jetzt nicht jedes Wochenende vor. Deswegen ist das, und je älter man wird, desto anders ist ja auch die eigene Rolle bei sowas. Also ich kann mich noch erinnern, so als ganz kleines Kind bin ich einfach nur da staunend rumgelaufen, weil so viele Leute und so laut und überall gab es irgendwas zu gucken und zu erleben. Und dann wurde ich ein bisschen älter und mein älterer Bruder hat dann mit einem anderen ähnlich alten Kind von Freunden meiner Eltern dann aus allen möglichen Alkoholflaschen so die letzten Reste zusammengepanscht, um das dann zu trinken. Das war dann irgendwie wieder was ganz Neues, so irgendwie zu wissen, okay, es gibt theoretisch ja auch die Möglichkeit, auf erwachsene Art mitzufeiern, sowas in der Art. Das war ja auch irgendwie was super Besonderes. Aber dann muss ich dir völlig recht geben, so sind wir, glaube ich, letzten Endes drauf gekommen, wenn man das dann mit den eigenen Partys verglichen hat, die man so mit 11, 12, 13 aufgesucht hat, wenn es dann mal welche gab, war das immer mega lame.
Ja.
Da war nichts los. Das war irgendwie, alle waren verunsichert, keiner wusste so richtig, wie er sich verhalten soll. Man hat Dinge halbherzig versucht anzuschieben, die dann vielleicht nicht so gut funktioniert haben.
Ach, furchtbar.
Das war ganz, ja, ganz.
Und dann bestand es immer auch, irgendwann später bestand es immer dann daraus, dass irgendwelche Mädchen, irgendwelche Jungs rausgezogen haben, um zu sagen, dass das und das andere Mädchen ja vielleicht ein bisschen in den und den Jungen verliebt ist und dann musste man darüber ewig reden und das war einfach furchtbar uninteressant und schrecklich. Dann kamen diese Spiele noch dazu. Ah, das war alles doof. Diese ganzen frühen Partys habe ich alle gehasst. Ich kann mich an keine geile Party in dieser Zeit, 5., 6., 7. Klasse erinnern. Eine reine Kinderparty, jetzt mal abgesehen von Geburtstagen, wo man irgendwas Geiles gemacht hat, ohne Alkohol. Es war erst gut, als der Alkohol dazu kam. Der Alkohol hat mir so geholfen, diese ganzen Unsicherheiten abzubauen.
Das stimmt. Ja, das wirklich. Stimmt. Ja, das hat auf angenehme Art und Weise enthemmt.
Ja.
Und dadurch hat man dann doch auch mehr Grenzen austesten können. Dadurch war auch ein bisschen mehr Feuer drin, ein bisschen mehr Zunder in den Partys. Aber es ist witzig, dass du dieses Thema überhaupt mitgebracht hast heute, weil ich habe vor 2 Tagen mit meiner Freundin über folgende Situation gesprochen. Auf Klassenreise in der 6. Klasse, also mit 11, da war ich mit meiner Klasse in Schönhagen. Und da hatten wir auch am letzten Abend eine große Party. Wo ungefähr, weiß ich nicht, zu 30% das Lied Crush on You von Aaron Carter lief, weil das war einfach der absolute Shit damals, der geilste Überhit, wo wir auch vorher schon so Choreografien uns ausgedacht haben zu, weil das einfach so ein geiler Song war. Und da kam es dann, dass Nadine Afzal mir einfach ihre Zunge in den Mund gesteckt hat mit 11. Ihr müsst euch das so vorstellen.
Liebe Nadine.
Ihr müsst euch das so vorstellen, es gab auf dieser Klassenreise eine Challenge unter allen Leuten, eine sogenannte Kuss-Challenge, also sie hieß wahrscheinlich nicht Kuss-Challenge, ich weiß nicht, Kuss-Wettbewerb vielleicht, und da gab es verschiedene Punkte, für einen Kuss auf die Wange gab es einen Punkt, auf dem Mund, weiß ich nicht, 5 oder 10, und für einen Zungenkuss gab es 20 Punkte, und wer halt am Ende die meisten Punkte hatte, der oder die hatte dann alles gewonnen. Und Nadine Afzal war schwer in mich verliebt damals. Ich möchte sagen, okay, sie hat mich zwischendurch auch durchaus gestalkt. Ja. Und ich mochte sie damals nie so besonders gerne, aber habe mir das, ich habe das ausgekostet, weil ich ja meinen Punktestand nach vorne bringen wollte. Und mit normalen Küssen allerdings. Und dann streckte sie mir ihre Zunge in den Mund, dann hat sie ganz schmal gemacht und ganz schnell nach links und rechts hin und her geschlabbert. So müsst ihr euch meinen
möglichst
ersten...
Möglichst schnell, möglichst viel mitnehmen.
Genau, so müsst ihr euch meinen ersten Zungenkuss vorstellen. Und soll ich dir sagen, wie meine körperliche Reaktion darauf war? Ja, ich habe gewürgt. Ich musste würgen, weil das war super unerwartet, das war nicht einvernehmlich.
Das ist ja wie bei South Park.
Ja, es ist wie bei South Park mit Stan und Wendy, genauso. Ich musste mich nicht übergeben, aber ich musste wirklich würgen und den Raum verlassen. Aber ich habe es trotzdem im Nachhinein so umgedeutet, wenn ich davon erzählt habe. Erstens habe ich alle Menschen gefragt, alle erwachsenen Menschen, wie alt warst du, als du das erste Mal gezüngelt hast, weil ich super stolz war mit 11, weil das war ja schon echt früh. Ja. Und das andere war, dass ich natürlich... Züngeln
ist auch so ein ekliges Wort.
Mega eklig, ja. Und ich habe dann aber natürlich auch, glaube ich, das Gesamtklassement angeführt mit diesen 20 Punkten.
Ach, du hast natürlich auch die Punkte bekommen.
Ja, klar. Du hast
die natürlich beide bekommen.
Na klar. Das war... Das
ist ein ganz schöner Icebreaker, dieses Spiel. Ich erinnere mich an eine schreckliche Gartenparty, bei der ich eigentlich ganz guter Dinge war. Und irgendwann wurde ich auch, deswegen habe ich das Beispiel eben gebracht, von irgendeinem Mädchen zur Seite gezogen und wurde gefragt, wie ich denn eigentlich über ein anderes Mädchen denken würde. Und es war so scheiße gespielt, weißt du, es war gar nicht souverän und cool und lässig, sondern es war einfach, sie war selber super nervös und es war einfach alles nur peinlich. Und ich hatte einfach so wirklich gar kein Interesse, aber habe halt auch gesagt, ja, weiß ich nicht, ich wollte jetzt auch nichts Blödes sagen, habe mir gesagt, die ist doch ganz nett und ist alles okay, was ist denn los? Und währenddessen saß das entsprechende Mädchen halt die ganze Zeit irgendwo bei so einem Schaukelgerüst auf der Schaukel und hat immer so versucht, nicht in unsere Richtung zu gucken. Und es war so trostlos und traurig. Ich wollte einfach nur weg. Ich wollte nicht mehr da sein. Es war ganz furchtbar und ich wusste nicht, was ich sagen soll und wie ich diese Situation loswerde. Und offensichtlich endet es natürlich in einer riesengroßen Enttäuschung für die beiden. Aber konnte ich da auch nichts machen.
Aber hatte ich das irgendwie geehrt oder hast du dich irgendwie gut gefühlt damit?
Nee, nicht mal das. Dafür hat es auch nicht gereicht. Solche Situationen gab es später dann auch nochmal, wo ich selber kein Interesse hatte, aber schon cool fand, dass es offensichtlich Interesse gab. Aber dieses Ganze, wir tun so, als wären wir keine Kinder mehr. Und ich wollte eigentlich einfach weiter, weiß ich nicht, Dinosaurier, Star Trek und Magic oder keine Ahnung, was ich damals gemacht habe. Ich war da einfach noch nicht bereit für. Ich wollte zurück in meiner Kindheit bleiben, wo alles gut ist.
Warst du ein Spätentwickler?
Das weiß ich nicht. Ich glaube ja, dass insgesamt Mädchen tendenziell da ein bisschen früher mit dabei sind in dem Alter, so 5. oder 6. Klasse. Das nehme ich zumindest auch immer so wahr in der Altersgruppe, dass Jungs noch kindlicher sind häufig da. Und danach bin ich einfach so mitgeschwommen irgendwie bei dem, was dann irgendwie da alles so war. Aber ich fand immer dieses ganze affektierte Gehabe und diese aufgesetzten Spiele haben mich immer genervt. Egal, ob das jetzt flirty-mäßig war oder ich wollte einfach mit meinen Kumpels rumhängen und eine gute Zeit haben. Aber der Alkohol hat dann alles besser gemacht tatsächlich.
Genau, ich wollte einen kleinen Zeitsprung machen. Gehen wir mal jetzt auf die Zeit so mit 16, 17, 15, 16, 17. Als dann die ersten Alkoholerfahrungen dazu kamen. Und ich muss sagen, in meiner Vita haben dann aber solche Partys, wo potenziell hätte getanzt werden können, waren einfach nicht mehr da. Also die waren einfach weg. Alles, was wir da irgendwo am Wochenende gemacht haben, haben wir damals sogar schon als Sit-ins bezeichnet.
Und die waren dominant, das stimmt.
Genau, und da hat man dann einfach nur beisammengesessen und sich gezielt mit Alkohol betrunken. Das war eigentlich alles.
Ja, aber es gab schon auch Partys, auch welche, auf denen wir zusammen waren. Und die waren schon auch mit Tanzen und also auf eine besondere Art und Weise. Da muss man auch nicht immer mitmachen, aber auf jeden Fall mit lauter Musik und mit Bewegung. Und man sitzt nicht nur rum, sondern geht von Ort zu Ort. Diese Poolpartys, die du gut kennst, die hatten ja auch immer diesen Charakter. Da gab es ja diese Hütte drin, da war immer laut Musik, da haben auch Leute getanzt.
Ja, da haben wirklich Leute getanzt. Ich habe da auf jeden Fall nicht getanzt. Ich habe damals nicht getanzt.
Wie hieß ja noch der Typ?
Busch.
Ja, Busch, aber der nicht. Aber egal, da war auf jeden Fall was los. Das war so richtig riesengroßer Garten, Pool drin, wie man sich das vorstellt, bei reichen Vorstädtern. Und dann waren da einfach immer super viele Leute und jeder hat 10 Leute mitgebracht und keiner kannte die meisten. Und
reichen Vorstädtern, das war ein Fußbüttel im Norden von Hamburg.
Ja.
Ja. Weil es sich in der Vorstadt anfühlt, heißt es nicht, dass es Vorstadt ist.
Aber reich wirkt es schon irgendwie.
Ja, das stimmt. Reich wirkt es.
Und ja, davon gab es schon mehr. Das war schon auch irgendwie ganz, ganz geil. Und wenn es schon nicht so klassisches Tanzen war, hat man doch zumindest irgendwie rumgespackt und Lieder mitgegrölt. Und das war schon, hatte denn schon häufig Partycharakter. Wenn es die ganze Wohnung war und in der Küche gab es Schlammbowle.
Das Pfadfinderheim.
Hier bei Simon, das Pfadfinderheim, richtig, da waren wir, das war auch eine Party.
Das stimmt.
Und bei Freddy und Simon, das hatte auch ordentlich Partycharakter und dann hat man einfach immer viel Musik gehört. Auch bei Sarah, das war so eine Mischung manchmal, das ist manchmal ein bisschen ausgeartet. Aber das war einfach tatsächlich so und da kann ich auch sagen, da kann ich auch dem Alkohol nicht so viel Schlechtes abgewinnen, denn es ging einem immer gut dabei, es gab selten richtig krasse Abstürze, zumindest hatte ich keine erlebt, ich hatte eigentlich immer eine gute Erfahrung, es hat auch sehr, sehr lange gedauert.
Hallo, entschuldige mal bitte, wir waren im Garten meiner Eltern.
Selten. Ja, das war viel später, entschuldige mal, das war Jahre danach. Aber es war verhältnismäßig selten, ich würde sagen, es ist ein sehr geringer Prozentsatz gewesen. Und da waren Partys einfach so, dass man sich endlich wieder als Jugendlicher, ständig wachsender, sich verändernder Mensch irgendwie gefühlt ein bisschen bei sich war. Mit seinen Leuten, man selber sein konnte. Ich hatte auch das Gefühl, dass es bei uns zumindest nicht so ging um Schaulaufen und um irgendwie sich aufdonnern und irgendwie die anderen niedermachen, sondern einfach nur eine gute Zeit zu haben.
Ja, das stimmt.
Zu lachen, seine Insider runter zu rattern, Quatsch zu machen. Das hat richtig viel, richtig großen Spaß gemacht. Da haben wir einfach so viel aus voller Kehle gelacht. Und das ist eigentlich das beste Zeichen. Es war keine Pretentiousness dabei, kein Gehabe. Manchmal waren Idioten da, dann hat man irgendwie, ist man damit umgegangen, man hat immer was erlebt. Fast auf die Fresse bekommen an der Alster, irgendwelche komischen Leute kennengelernt. Toll.
Ja, das waren gute Zeiten. Mir fällt gerade ein, ich möchte jetzt mal kurz ein Angebot an unsere Zuhörer machen. Seit mehreren Folgen sprechen wir schon über unsere iTunes-Rezension und ich möchte jetzt folgenden Vorschlag machen. Wenn wir, wann auch immer, ich mache da jetzt keinen zeitlichen Rahmen, sondern das kann irgendwann passieren, wenn wir mit meiner mitgerechnet 5 iTunes-Rezensionen haben, natürlich 5 gute, ne? Also schlechte 10 nicht, 5 gute iTunes-Rezensionen mit einem netten persönlichen Text, dann werde ich mal ein paar Seiten aus meinem Tagebuch vorlesen, aus dem Jahr 1998. Da stehen ein paar wilde Dinge drin.
Oh,
und
schön.
Das ich habe gedacht, ich an du machst Stelle jetzt einmal anbieten.
Das finde ich schön. Ich hatte gedacht, du gehst auch ein paar Jahre später und wir machen unseren Vault auf und buddeln irgendwelche, wobei das machst du eh schon für unsere Werbung, fiese alten Fotos von uns oder Texte von uns oder Chatlogs von uns oder so aus, wo wir vielleicht mal in diese Zeit hüpfen können. Und nach einer durchzechten Nacht haben wir noch eine Stunde lange ICQ über die Nacht gesprochen. Vielleicht finden wir da mal irgendwann ein paar Perlen. Das wäre auch so eine Möglichkeit. Aber ja, erstmal geht 10 es um
und 15 und 20.
Genau, erstmal geht es um, wir machen nicht mit Patreon-Dingern, sondern wir machen mit iTunes-Rezensionen. Wenn ihr euch dazu durchringen könnt, dann gibt es Intimes aus Tims jungem Leben.
Genau. Schön.
Das machen wir so.
Machen wir mal den nächsten Zeitsprung, so mit so Volljährigkeit 1920, 21 rum. Was für Partys erinnerst du dich aus der Zeit?
Das hätte ich jetzt fast ausgelassen, aber da hatte sich in meiner Wahrnehmung dann, da war man nicht mehr so in seinem eigenen Umfeld auf der Suche nach sich und Leuten, sondern da hatte sich einfach so ein krasser Freundeskreis etabliert, mit dem man einfach viel zu viel Zeit verbracht hat, wo man sich wundert, dass man sich nicht einfach gehörig auf den Sack gegangen ist. Und dann mehr oder weniger mit einem festen Freundeskreis sich sowieso jedes Wochenende getroffen hat. Und wann immer es ging, hat man halt die nächsthöhere Eskalationsstufe gemacht. Und das ist eigentlich für mich so eine nette Fortführung dessen, was ich eben beschrieben habe, dass man einfach mit den Leuten um einen rum, die einem vertraut waren, mit denen man irgendwie schon eine gewisse Geschichte hatte und mit denen man Insider hatte, einfach sich des Lebens freuen konnte.
Ich finde, was ich da sehr auffällig finde, es gab aus meiner Perspektive eigentlich nur zwei Arten von Partys oder Partysituationen in dem Alter. Und das eine war entweder einfach das Abhängen in irgendwelchen Bars und Kneipen, alternativ zu Hause weiterhin. Das war ja auch so die Zeit, wo dann alle ihre eigene Wohnung hatten. Dann ist man ja gerne
irgendwann. Ach so, Moment, ich dachte, weil du jetzt 18, 19, da hatte ja noch niemand eine Wohnung. Ich dachte, dann bist du jetzt doch in der Zeit, die ich meine. Dann meinst du ja eher so 22 aufwärts.
Ja, ich
bin also wirklich, 20 wirklich, ausgezogen. Wirklich, wo jetzt die Leute deine eigene Wohnung haben. Nee, das ist tatsächlich was anderes. Ja, sag mal.
Also es gab entweder das oder eigene Konzerte, beziehungsweise Konzerte von Freunden, auf denen man irgendwie war. Also entweder Konzerte, ja, die wir dann selber gespielt haben, oder Konzerten von Menschen, die wir kennen oder kannten. Und wo man dann da irgendwie zusammen dann in der Location noch lange abgehangen hat und da irgendwie Bier getrunken hat und dann sich an der Live-Musik erfreut hat.
Ja.
Aber so diese klassischen Tanzpartys habe ich zu der Zeit nie besucht.
Du hast du auch nicht diese ganzen, man geht irgendwie mit einer viel zu großen Gruppe von Leuten auf den Kiez und muss immer warten, weil einer noch pissen muss und der andere zu Burger King will und der eine will in den Club, der andere will in den Club und der andere lernt immer einen blauen Peter und da ist es dann endlich gut.
Ja, das kenne ich halt nur mit von Kneipen. Hongkong-Bar, stundenlang da Mexikaner gezischt und dann irgendwann nach Hause gewankt.
Der Trick war immer, mit einer möglichst kleinen Gruppe unterwegs zu sein. Man trifft sowieso dann immer Leute, aber wenn man mit diesen großen Leuten und den großen Gruppen unterwegs war, dann war es auch noch kalt draußen und dann wollte jemand was anderes und es gab nie eine Klarheit, was jetzt passiert. Und dann ist man irgendwo reingegangen, dann war es scheiße und nach 10 Minuten sind wieder alle raus und war es zu voll oder zu heiß oder die Musik war kacke. Das war echt blöd. Das hat mich tierisch genervt und ich war froh, als man das dann so ein bisschen hinter sich hatte und dann wirklich alle eine Wohnung hatten und man dann vielleicht irgendwie, ich war dann ein paar Mal in der Schanze und da haben wir vielleicht auch mal getanzt irgendwie, weiß nicht, in der Barbara Bar oder im Haus 73 oder so. Und das war für mich so ein bisschen eine Zeit von so zwischen den Welten, irgendwie so I'm not a girl, not yet a woman mäßig. Also du hattest halt, warst schon irgendwie erwachsen, aber du hattest noch keine der erwachsenen Verpflichtungen und das war so ein bisschen, die Welt gehört dir und ich kann mir aussuchen, mit wem ich meine Zeit verbringe und was ich mache und wo ich hingehe und ich kann nach Hause kommen, wann ich will. Und man hatte es aber auch nicht mehr nötig, so doll zu übertreiben, sondern war einfach, das war eigentlich die beste Zeit, was das angeht, finde ich. Und irgendwann hat sich das dann so eingeschliffen, dass man dann nur noch in den immer gleichen Runden, die immer gleichen Sachen mit den immer gleichen Gesprächen geführt hat. Und das irgendwann war ich dann genervt davon, dass die Leute immer in dieselbe Bar gegangen sind und immer dasselbe gemacht haben und sich nur noch daran aufgegeilt haben, wie cool sie sind, weil sie in der offiziell coolen Bar sind und es nicht mehr darum ging, dass man einfach Spaß hat. Sondern dann kam das, man will gelten, man will irgendwo gesehen werden, man muss in dem und den Club gehen. Und da war ich dann raus und dann war ich froh, dass ich irgendwann Kinder hatte und mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben musste.
Bei mir war es ein bisschen anders gelagert, weil ich ja erst mit Ende 20 anfing zu tanzen.
Dann ganz gut.
Aber ja, bis heute, ich habe das richtig drauf, ich habe geile Moves und das ist schon sehr ansehnlich, wenn ich tanze, es ist sehr ausdrucksstark. Und deswegen hatte ich das dann irgendwie erst viel später, dass ich dann auch wirklich so auf diese Tanzpartys gegangen bin. Ich hatte so meinen zweiten Frühling mit so 30,
ja,
wo ich dann doch nochmal häufiger auf dem Kiez war, um einfach irgendwie geil abzudancen in der 80s Bar oder im Roschinskis oder so. Also das kam bei mir erst sehr viel später, dafür dann heftig. In kurzer Zeit, das war zufälligerweise meine längste Single-Phase, wo ich dann einfach viel auf dem Kiez war, viel einfach mich meines Lebens gefreut habe und mich meiner Single-Haftigkeit erfreut habe. Und das war auch ganz, ganz toll, aber jetzt ist es gar nicht so lange her, dass das passiert ist und jetzt habe ich da wenig Interesse dran. Wobei,
kein Bedürfnis.
Ich muss allerdings sagen, jetzt durch so Corona, wo es einfach nicht mehr geht, so dieses typische, die meiste Zeit will ich nicht, aber wenn ich nicht darf, dann will ich doch. Jetzt hätte ich doch mal wieder richtig Bock, wie damals irgendwie in der Menge abzuzappeln, ohne Mundschutz und sonst irgendwas.
Bei der Menge abzappeln ist ja nicht nur irgendwie so tanzen, sondern das ist ja natürlich auch ganz doll und das fehlt jetzt natürlich auch die Konzerte oder vor allem auch die Festivals.
Oh ja.
Das ist ja eigentlich auch, Festivals sind ja eigentlich eine gigantische, riesengroße Party gewesen.
Das stimmt. Das könnte auch übrigens so noch mal ein eigenes Thema sein. So Festival
hab ich auch schon gedacht.
Austauschen. Das ist ein sehr gutes Thema. Das können wir uns mal im Hinterkopf
behalten. Dann hätte ich jetzt noch zwei Fragen an dich zum Thema Partys. Das eine ist, also im Prinzip hast du das eine schon beantwortet, das wäre aus der jetzigen Sicht, was für eine Art von Party, auf was für eine Art von Party hättest du mal wieder richtig Lust? Denn ich habe tatsächlich neulich mal gedacht, ich war irgendwann durch mit dem Thema, das hat mich genervt. Diese ganze Studentenzeit war halt für mich sehr lang und sehr intensiv. Und irgendwann war ich von diesen, das hast du vielleicht auch gar nicht so mitgenommen, von diesen studentischen WG-Partys einfach nur noch genervt. Von diesen, dann ist man in irgendwelchen abgewetzten Küchen, die sich daran aufgeilen, dass sie keine einzige heile oder ähnliche Tasse haben, sondern alles muss improvisiert sein und alles auf dem Klo, es sind richtig viele, richtig lustige Sachen an die Wand mit Tesafilm geklebt. Und das ist halt der geile Style, den man aber ins Schaufenster stellt und nicht einfach, weil das halt so ist. Und inzwischen hätte ich aber einfach mal wieder Bock auf so einen lauten, heruntergerockten Flur, auf dem sich die Leute vorm Klo stapeln, weil da drin seit 10 Minuten einer kackt oder kotzt. Und sowas würde ich gerne mal einfach mal wieder erleben, weil das hat sich so ausgeschlichen, ohne dass ich es gemerkt habe. Und da war ich eigentlich auch, wie gesagt, froh darüber. Das könntest du noch mal zu sagen, ob du irgendwie so, und dann könnten wir uns vielleicht noch mal erinnern, was die geilsten Partys war, die wir zusammen erlebt haben.
Oh, witzig, weil meine Antwort schließt beides mit ein. Ich wollte nämlich sagen, eine der aller geilsten Partys, auf der ich jemals gewesen bin, und da warst du nun auch zufälligerweise da, war die Hochzeit, auf der wir vor 2 Jahren gewesen sind, wo wir auf der Bühne standen und performt haben, unter anderem. Das war eine der geilsten Partys in meinem ganzen Leben. Und sowas hätte ich richtig gerne mal wieder. Für alle, die da nicht wissen, wovon wir sprechen. Es handelte sich um eine Hochzeit eines befreundeten Musikers und einer Barchefin, der Besitzerin des wunderbaren Chuck Clubs in Hamburg. Große Empfehlung an dieser Stelle. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne, highly sophisticated Cocktailbar. Mexican Cocktailbar. Wirklich, wirklich toll auf dem Hamburger Kiez. Und die haben sich wirklich nicht lumpen lassen bei ihrer Party, muss man sagen. Die
hatten aber Moment, da muss man jetzt dazu sagen, es war jetzt nicht, sie haben das nicht alles mit Geld geregelt, sie haben es einfach richtig geil gemacht.
Genau.
Die haben sich nicht lumpen lassen, aber es war jetzt auch nicht so, dass es mega die edle, teure Superhochzeit war, sondern die war einfach richtig gut, wie sie es gemacht haben.
Ich glaube aber schon, dass sie auch teuer war, bin ich mir relativ sicher. Aber dadurch, dass es halt irgendwie so Experten aus den Bereichen Musik und Drinks gab, waren eben diese entsprechenden Dinge, die ja nun auch häufig wichtig sind für das Gelingen einer Party, top-notch. Also die Getränkeauswahl war wahnsinnig gut. Die Location war toll und das gab halt eine Bühne, wo am Anfang viele verschiedene, ich sag mal, mehr oder weniger obligatorische Darbietungen stattgefunden haben für das Brautpaar, die aber alle nicht cringy waren, sondern die waren allesamt richtig, richtig cool. Und dann gab es, das war so die Hauptattraktion, über viele Stunden eine Liveband, die Karaoke-Songs gespielt hat. Also man hatte eine Liste von Songs, die konnten, und man konnte sich einen aussuchen, den aufschreiben und abgeben. Und wenn man dran war, hat man einfach in einem Mikrofon auf einer Bühne vor einer feierwütigen Meute gesungen, ob man es so konnte oder nicht, war egal. Oder
ja, alle konnten es alle, außer wir.
Na, ja, wahrscheinlich hast du recht.
Wir haben es aber einfach trotzdem gemacht. Das war das Geile daran, dass all das, was bei anderen Hochzeiten so scheiße ist, wenn du so einen Freundeskreis hast, der hauptsächlich aus Künstlern und Musikern und coolen Leuten und nicht irgendwie sehr geistig eng Idioten besteht, dann hast du halt auf einmal instant eine geile Party und all diese Scheiß-Vorträge werden ersetzt durch richtig geile. Jeder einzelne Vortrag war nicht nur irgendwie von Herzen, sondern auch in der Darbietung so gut.
Ja.
Mit lauter Musiker, Familien und Freunden, und du warst einfach die ganze Zeit gut unterhalten. Es war nicht so, dass du denkst, oh, wann ist endlich der blöde Vortrag vorbei.
Richtig.
Richtig coole Atmosphäre, Umgebung, nur irgendwie nette, wohlwollende Leute. Das war echt eine super geile Party. Und da waren wir auch echt gut drauf.
Auf jeden Fall. Da gibt es Videomaterial. Vielleicht gibt es das auch.
Ja,
da öffnen wir irgendwie unsere Archive.
Unser berühmtes Bild ist ja auch.
Ja, genau. Die ersten Folgen hatten ja alle das Bild, wie wir vor diesem roten Vorhang stehen. Das ist auf dieser Party entstanden. Also wir waren auch noch verdammt gut gekleidet.
Ja.
Dann fühlt man sich ja auch irgendwie nochmal irgendwie ein bisschen cooler.
Aber es war halt gar nicht so auf schick und edel und seriös, sondern es war einfach eine geile Sause. Das stimmt, das war echt eine richtig, richtig gute Party und zwar auch eine, die man in unserem Alter noch ohne rot zu werden machen kann. Ohne ja. sich irgendwo anzubiedern bei den jungen Leuten.
Ja, das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Das wäre meine Antwort auf beide deine Fragen. Sowas vermisse ich, sowas hätte ich gerne mal wieder, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass ich eine derartige Party jetzt nicht unbedingt, dass es die beste Party meines Lebens gewesen sein wird und die nicht mehr zu toppen ist. Aber es ist schon der aktuelle Peak.
Ja, wir waren aber zusammen, muss man sagen, auf sehr vielen, sehr guten Partys oder sehr erinnerungswürdigen Partys. Eine haben wir schon mal, glaube ich, neulich erwähnt, mit der Schaumkuss-Schlacht und dem in die Hecke gespringen und bei McDonald's wegen Bierkonsum rausgeworfen werden. War das auch die Festtagsputen?
Nee, das war, glaube ich, nochmal eine andere. Aber die kam ja zu mehreren Partys mit. Das war eine von mir selbst gebrannte CD, wo ich auf eine Werbung der, ich glaube, es war eine McDonald's-Werbung.
Nee, da saßen wir mit, deswegen glaube ich, dass es der Abend war, wir saßen mit dieser CD, die wir da immer rauf und runter gehört haben, im McDonald's drin. Und das war um Weihnachten rum und McDonald's hatte den Special Burger, die Festtagspute. Ah, ja. Und ich habe von dem Festtagsputen-Karton, das war so ein grüner Pappkarton mit einer Schleife drumherum drauf gemalt, habe ich das obere Quadrat abgemacht und als Cover in diese Aldi-CD-Rohlingshülle reingeschoben. Und die war fortan immer da drin. Und dann hast du die immer noch überall mit hingebracht. Und dann hieß immer, wir müssen wieder die Festtagspute hören.
Genau, so wurde die dann genannt. Dieses beste Mixtape aller Zeiten. Irgendwann war diese CD einfach weg. Wahrscheinlich wurde sie geklaut, weil irgendjemand dachte, das ist ja der absolute Wahnsinn.
Ja, nur geile Songs. War irgendwas von den Donuts drauf.
Und von den Ärzten.
Von den Ärzten auch was drauf. Ja, das war eine sehr erinnerungswürdige Party. Viele draußen Partys im Alstertal, die ganz besonders waren, wo die Leute kommen und gingen und irgendwelche Leute einfach palettenweise Dosenbier in die Mitte gestellt hatten. Silvesterpartys, die wir zusammen erlebt haben. Also das waren schon, es gab auch blöde Partys. Aber darüber müssen wir vielleicht jetzt
nicht. Nee, reden. Lass uns nicht mit blöden Partys enden. Lass uns mal auf dieser High Note dieses schöne Thema abschließen. Natürlich ist nicht alles gesagt. Und das kriegen wir auch sicherlich nicht hin in einer Podcast-Folge. Vielleicht fallen uns ja bei Zeiten noch mal so ein oder zwei andere Party-Anekdoten ein, die wir zum Besten geben können.
Aber wir haben, glaube ich, ganz gut nachgezeichnet, wie sich Partys verändern. Jetzt finden zurzeit eher gar keine mehr statt. Aber apropos, in 9 Tagen habe ich Geburtstag. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich hatte eigentlich vor, dieses Jahr zu feiern, richtig. Aber jetzt ist irgendwie Corona und wie immer habe ich es rausgezögert und jetzt habe ich keine zündende Idee. Und das ist ein bisschen schade, weil ich die letzten Jahre schon immer nur so mittel bis gar nicht gefeiert habe. Ja, das ist jetzt doch keine Heilung mehr.
Das kann man so sagen, das ist keine.
Tut mir leid.
Macht nichts, alles gut. Alles klar, das war glaube ich, das haben wir, glaube ich, ganz gut umrissen, wie du schon sagst. Darf ich kurz eine andere Frage stellen, die sich mir neulich gestellt hat?
Ja.
Was glaubst du, sind die Einstellungsvoraussetzungen im Baumarkt?
Es klingt so, als wäre die Frage an sich schon eine Kritik an Baumarktmitarbeitern.
Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht.
Nee. Also ich mache sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Baumarktmitarbeitern. Manche sind hochgradig kompetent und zuvorkommend und nett. Andere fragt man sich wirklich, was macht er da und warum arbeitet er da und warum arbeitet er überhaupt mit Menschen? Ich glaube schon, dass du mir gewisse Fachkenntnis nachweisen musst.
Aber wie? Also gibt es so ein Assessment Chris? Center? Muss man erstmal irgendwie eine Hundehütte zusammenkloppen innerhalb von einer Viertelstunde?
Das glaube ich nicht. Also erstmal geht natürlich viel über Erfahrung. Hast du schon mal in einem Kontext gearbeitet? Was hast du bisher gemacht? Hast du schon mal irgendwo ein Praktikum gemacht? Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du irgendwo Berührung mit Baumarktthemen in deiner Vita stehen? Und wenn du die hast und eingeladen wirst, dann wird sicherlich viel über das Vorstellungsgespräch gemacht. Da kriegst du, glaube ich, ziemlich schnell ein Gefühl dafür. Und vielleicht, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die dann in den Baumarkt gehen und dass sie dann entweder die auf echte Leute loslassen oder so faken, dass man sagt, okay, pass mal auf, wenn ich jetzt so typische Fragen stelle, die Baumarktkunden haben, das wissen die ja. Mhm. Und dann gucken, wie sie darauf damit umgehen. Und sei es nur, dass sie sagen, das muss ich mal meinen Kollegen fragen oder ob sie anfangen zu stammeln und sich einzupissen. Das würde ich so machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ist. Wie war es denn der Hintergrund deiner Frage?
Ich war im Baumarkt und wir haben uns beraten lassen, weil uns ein, das ist so scheiße, bei einem unserer Hängeschränke in der Küche ist die eine Schraube ausgerissen, die so eine Schranktür an sich dranhängen hat, die man so nach oben aufklappen kann. So eine Klappe, ja. Da sind ja so, ja. so in dem ja. Fall extrem heftig gespannte Federn ja, okay. drin. Ja. Und dadurch ist halt irgendwann... die sind wirklich heftig gespannt, da ist auch nichts Zug drauf. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses Bohrloch so ausgefranst und das ging nicht mehr festzumachen. Und meine Idee war halt, eine leicht größere Schraube zu nehmen oder eine leicht längere Schraube ja. zu nehmen. Und dann wurden wir aber dahingehend beraten, dass man das zwar machen könnte, aber besser wäre es wohl, wenn man da so ein, ja, so eine Art Holzleim, so ein Holzkomponentenkleber nimmt und ja. den da reinmacht und dann nochmal versucht, die alte Schraube anzuziehen. Und das fand ich das sehr, wir, ja. sehr kompetent. Ja. Und da ja. habe ich so gedacht, was gibt, also der wusste offenbar, wovon er spricht, der Mann. Wissen denn alle, wovon sie sprechen?
Nein, das tun sie natürlich nicht. Die sind unterschiedlich qualifiziert, aber ich glaube, das Allermeiste kriegst du einfach. Wenn du lange dort arbeitest, weil du damit sehr vielen verschiedenen Leuten ins Gespräch kommst, immer mehr Sachen lernst, vielleicht sind das auch alles Hobbyhandwerker, die zu Hause sowieso ständig was basteln und die irgendwie, ich kann mir schon vorstellen, also ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die da arbeiten, auch Bock auf diese Sachen haben. Ich habe, unterm Strich würde ich eher sagen, dass die Leute, die dort arbeiten, eher richtig dort sind.
So wie Leute, die in der Tierhandlung arbeiten.
Das weiß ich nicht. Ich war noch nie in der Tierhandlung.
Ja, das sind ja meistens auch Menschen, die so eine persönliche Affinität zu Tieren haben und die haben so ein bisschen ihr Hobby zum Beruf oder zum Ehrenamt gemacht.
Ja.
Die haben dann in der Regel zumindest von manchen Tierarten sehr viel Ahnung. Das kann ich mir auch im Baumarkt vorstellen. So, wenn man selber gerne handwerkt und irgendwie ja. gern in den Einzelhandel möchte, dass man sich dann eher für den Baumarkt entscheidet.
Es gibt sehr wenig weibliche Mitarbeiter im Baumarkt.
Habe ich das Gefühl, nicht mehr so. Also, dass das...
Auch außerhalb der Pflanzenabteilung.
Auch außerhalb der Gartenabteilung.
Und also, ich habe jetzt nämlich ein paar Mal welche erlebt und fand die richtig toll. Also, ich habe dann auch, dass man durch die Bank welche, mit denen ich sehr positiv Erfahrungen gemacht habe. Da habe ich mich gefragt, ob du vielleicht so ähnlich wie damals bei mit Fußballmoderation, ob du irgendwie unter besonderer Beobachtung stehst, weil da gibt es ja auch bestimmt viele Chauvinisten, die sagen, was will mir eine Frau irgendwie erklären, wie ich eine Schraube in die Wand zu drehen habe oder was. Dass die ein bisschen tough sein müssen. Weil sie viel mit Sexismus beruflicher Art konfrontiert sind. Könnte ich mir vorstellen. Wenn die ganzen Machos im Baumarkt gehen.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber dazu passend, hast du mitbekommen, dass jetzt vergangenen Freitag war Bundesliga-Start, Bayern München gegen Schalke 04.
8:0.
8:0, genau. Dass es von einer Frau kommentiert wurde beim ZDF?
Nee.
Das ist so. Und ich habe leider ihren Namen nicht parat. Aber die hat das
schon
so...
Wieder.
Gut gemacht. Die hat das so krass gut gemacht.
Ja, das ist doch aber ein bisschen, finde ich, ein bisschen so nach dem Motto, vielleicht wird von denen doch mehr erwartet als von den Männern. Oder
nee, pass
die
auf.
Haben das Gefühl, sie müssten besser sein.
Pass auf, ich erstmal fand ich, ist ein geiler Boss-Move vom ZDF zu sagen,
ja.
Bundesliga-Start wird das eines der wenigen Bundesligaspiele, die wir überhaupt übertragen dürfen. Wir holen jetzt nicht Bela Reti ran, sondern wir holen uns eben diese Frau, wer auch immer das war. Und
ja.
Ich habe erst so gedacht, ey cool, Respekt, finde ich gut. Und dann dauerte das nicht lange, so Ende der zweiten Halbzeit, da habe ich so festgestellt, ich merke das gar nicht, dass das eine Frau macht. Im positiven Sinne, sondern dass sie das ja. einfach so gut, so professionell, so unterhaltsam macht, dass man nicht drüber stolpert.
Ja, aber das ist ja jetzt erstmal keine Überraschung, würde ich sagen. Ich würde davon ausgehen, dass jeder, der beim ZDF das moderieren darf, dass er erstmal qualifiziert ist.
Ja. Richtig.
Die Frage ist nur, ob es da wieder einen Shitstorm gab, wie das früher auch immer schon war.
Zumindest keinen, den ich mitbekommen habe, aber das muss nichts heißen.
Das ZDF hat wahrscheinlich viele böse Zuschriften bekommen. Aber ich glaube, das ist denen an diesem Punkt einfach auch egal. Und ja. auf die Einschaltquoten wird es auch keine Auswirkungen gehabt haben.
Das glaube ich auch.
Nee, das ist doch schön, wenn sie das einfach so machen.
Ja, das
ist. Jetzt eine, ja.
Das ist gelebter Feminismus. Ganz, ganz einfach Tatsachen schaffen. Qualifizierte Frauen präsentieren, zeigen, dass Frauen das genauso gut können wie Männer, damit eben halt die Leute, die denken, dass es da immer noch einen Unterschied gibt, merken, okay, offenbar gibt es auch fähige Frauen. Das ist doch eine positive Sache.
Ich habe kürzlich auch Feminismus gelebt. Ich erzähle ja wenig Konkretes über meinen Job, aber ich arbeite in der Hamburger Schulbehörde und wir gründen in Hamburg in den nächsten Jahren 44 neue Schulen. Und wir haben einen Namenswettbewerb gemacht und haben einfach bundesweit gefragt, wer hat Ideen, möglichst Hamburger Persönlichkeiten, möglichst weibliche, und haben irgendwie 1000 Vorschläge bekommen oder mehr. Und mein Vorschlag war jetzt einfach sozusagen ungesehen, sämtliche Männer auszusortieren und einfach auf einen Schlag 44 Schulen weiblich zu benennen durch die Bank. Als einfach nur als zu sagen, ist jetzt alles scheißegal, wir machen jetzt nicht so eine verschwurbelte Nummer, dass wir hier 60% dann und möglichst ein bisschen, sondern einfach mal einfach ein Zeichen setzen.
Ja, gut.
Und mal gucken, wie das, also es muss jetzt mal ausgewertet werden, wie so die Datenlage ist und so weiter, aber es sieht so aus, als könnte das klappen.
Und das sind Hamburger Persönlichkeiten oder allgemein?
Ja, es sollten Hamburger sein. Die haben häufigst genannte Name in dem Wettbewerb war Jan Fedder.
Aha, okay.
Und es gab auch solche lustigen Vorschläge wie Bud Spencer und Terence Hill. Und dann haben wir das irgendwie diskutiert und dann hatte ich das auch gesagt und hatte ich das vorgeschlagen. Und dann hatten einige der Frauen aber gesagt, ach, aber eine Jan-Fedder-Schule. Und dann habe ich gesagt, okay, 42 Frauen, Jan-Fedder und Bud Spencer und Terence Hill. Aber das ist es. Mal gucken, was jetzt dabei rauskommt.
Dass Leute sich die Mühe machen, da so ein Gag wie Bud Spencer und Terence Hill hinzuschicken.
Ja. Ich habe da auch, man konnte das begründen. Einige haben auch richtig, richtig tolle, wirklich tolle Vorschläge von tollen Persönlichkeiten gemacht mit ganz herzzerreißenden Begründungen. Ich hatte danach gefragt, ob Bud Spencer und Terence Hill wenigstens, dann würde ich mir auch die Mühe machen, eine richtig coole Begründung zu schreiben. Aber nö, war einfach nur so faul reingerotzt. Dann finde ich das auch blöd.
Ich würde ja, wenn es nicht nur Frauen sein müssten, auch wenn es kein Hamburger ist, sagen, man müsste mindestens eine Schule nach Christian Drosten benennen.
Nur tote Persönlichkeiten.
Ach, nur tote Persönlichkeiten.
Weil der könnte ja auch noch demnächst Kinder austrinken oder so.
Das stimmt. Da hätte Xavier Naidoo am Ende doch recht gehabt.
Außerdem höre ich ganz schreckliche Dinge über Christian Drosten, deswegen würde ich das vielleicht auch nicht machen. Aber, was wollte ich sagen? Ich fände George Floyd super.
Ja. Das stimmt.
Oder wie heißt der Enver Jim Jack?
Wer?
Der NSU-Tote, der erste oder einer der NSU-Tote.
Ah ja. Das wäre auch ein schönes Statement. Aber wahrscheinlich ist das nicht gewünscht, weil Schulen doch eher irgendwie Leute aus dem Bildungsbürgertum huldigen sollen, oder?
Ja, aber nee, warum eigentlich? Ich finde, gerade wenn es darum geht, das soll ja auch an die Schüler sich richten. Es müssen ja nicht gerade Figuren sein, die irgendwie... Wo Schüler sich mit connecten können und nicht irgendein 300 Jahre alter toter Dichter, der 80 Jahre alt geworden ist oder so, sondern...
Oder irgendwelche Architekten, für die sich eh niemand interessieren.
Ja.
Ja, okay, spannend.
Architekten werden zu sehr hofiert, findest du nicht auch?
Ja, das habe ich mich neulich gefragt. Ich würde es instinktiv auch unterschreiben, aber ich glaube, Architektur ist schon irgendwie eine krasse Kunstform, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Aber mir ist es halt
kennt sich halt keiner damit aus und es ist einem scheißegal. Deswegen finde ich, spielen die eine zu große Rolle.
Ja, das stimmt. Also weg mit Architekten aus der Öffentlichkeit. Die sollen mal schön ihr Ding alleine machen und unter sich bleiben. Wie Golfer. Die kennt auch keiner und.
Ich glaube, viele Architekten spielen Golf.
Das stimmt, da gibt es eine große Schnittmenge zwischen Architekten und Golfern. Darf ich noch eine politische Frage zum Abschluss stellen oder möchtest du noch irgendwas loswerden?
Darfst du gerne, ich guck mal, ich hätte noch eine schöne Sache.
Oh, lass uns mit der schönen Sache aufhören. Pass auf. Ganz kurz zusammengefasst, natürlich kennst du die Hufeisentheorie. Ich möchte sie kurz darlegen für unsere Zuhörer, die vielleicht da nicht so informiert sind. Bei der Hufeisentheorie, das ist so dieses typische Rechtsextremismus mit Linksextremismus gleichgesetzt. Und rechtsextremistische Straftaten sind genauso oder seien genauso schlimm wie linksextremistische. Und die Verteilung ist auch in etwa gleich. Deswegen denkt man sich im Kopf ein Hufeisen als Symbol dafür. Das entbehrt jeder Grundlage und es hält keiner wissenschaftlichen Überprüfung stand. Und auch die Straftaten, die von rechts ausgehen, sind in der Regel schlimmer und gravierender als von links. Gewalt gegen Menschen versus Gewalt gegen Sachen. Ganz kurz und verkürzt zusammengefasst. Aber ich habe neulich eine Statistik gesehen oder eine Umfrage gesehen unter verschiedenen, ich weiß nicht, ob es Parteimitglieder waren oder überzeugte Wähler dieser Parteien, aber ich glaube Parteimitglieder, war die Frage, vertrauen Sie Wladimir Putin mehr als Angela Merkel? Und da war so, ich sag mal, in der breit gefächerten politischen Mitte von CDU bis Grüne sehr, 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 sehr wenig Zustimmung, aber bei sowohl den Linken als auch bei der AfD so weit knapp über 30-35%. Und die waren dann natürlich auch noch auf dieser Grafik die Linken ganz links und die AfD ganz rechts. Und Ruprecht Polenz, ein CDU-Politiker, glaube ich, der gar nicht mal immer so falsche Ansichten verfolgt und äußert, hat dazu getwittert, dieses Bild und dazu den Satz, sieht für mich wie ein Hufeisen aus. Jetzt möchte ich gerne deine Einschätzung dazu hören. Was glaubst du, warum ist das so?
Ich teile Ruprecht Polenz Einschätzung sehr. Ich glaube tatsächlich, dass das mit der Gewalt, das wird auch immer bemüht, dass das stimmt, dass rechte Gewalt menschenverachtender, schlimmer und häufiger ist. Häufiger weiß ich nicht, wenn du jedes Delikt nimmst. Ich glaube, es gibt vielleicht mehr kleine linke Gewalttaten, wenn du von so kleinen Vandalismus nimmst, als recht. Aber ist egal. Das ist eine andere Qualität.
Ja.
Trotzdem gibt es große Schnittmengen, sowohl ideologischer Art, als auch, ich sag mal, Gedanken- und Argumentationsmuster. Häufig sind sie antidemokratisch, häufig sind sie sehr staatskritisch, weil sie eben nicht in der Mitte sich bewegen, sind sie auch selten staatstragend, sondern sind systemüberwindend. Und das System wird halt deswegen überwunden oder soll überwunden werden, weil es als mangelhaft, schlecht, falsch, verlogen gesehen wird. Und wenn man aber in einem so demokratischen Rechtsstaat lebt, wie wir das tun, wo man als jemand wie ich schon sagt, nein, das ist schon eigentlich grundsätzlich ganz cool, dass wir das Grundgesetz haben, dass wir die Verfassung haben, dass wir freie Richter haben und so weiter und so fort. Dann sind halt die Leute, die dagegen angehen, müssen zu gewissen kruden Verschwörungs- und anderen Argumentationsmustern greifen oder sehen sich vielleicht nach Politikern, die eher weniger demokratisch sind. Und das findest du immer wieder, dass es da große Schnittmengen gibt bei Überzeugungen, bei Einschätzungen, bei Werten, bei der Bewertung von bestimmten Politikern oder Staatsformen oder weiß ich nicht. Ich finde das nicht überraschend und ja.
Und macht beide Parteien unwählbar.
Ich habe, ja, also es kommt ja ein bisschen darauf an, wer diese Parteien mit Leben füllt. Ich kann mir schon eine Linkspartei vorstellen, die wählbar wäre, aber leider ist halt die Linkspartei per Definition immer das Auffangbecken für alle Wahnsinnigen am linken Rand auch. Das macht sie eigentlich für mich so unwählbar. Es gibt ganz viele tolle Leute in der Linkspartei, wie zum Beispiel Bodo Ramelow. Aber am Ende hast du halt in den Strukturen lauter Antidemokraten auch sitzen. Und die wirst du nicht so schnell los. Das ist das große, also das Glück im Unglück, der ist, dass die SPD hat, ist, dass die SPD mit der Gründung der Linkspartei auf einen Schlag ganz viele Wahnsinnige losgeworden ist aus der ersten Parteistrukturen. ich habe die jetzt zum Teil selber auch irgendwie erlebt und das liegt in der Natur der Sache. Deswegen ist die Politik der Ränder meine Sache nicht.
Ich habe da gar nichts weiter dazu beizutragen. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank für diese Einschätzung, für diese politische Einschätzung.
Jetzt kommt meine Anekdote zum Abschluss.
Ja, oh, darf ich noch mal ganz kurz einen ganz kleinen Callback machen? Das ist nur ganz schnell in der zur Richtung Richtigstellung. Am Ende kann ich sie dann auch noch mal erwähnen. Liebe Anne, ich wurde hingewiesen darauf, dass anders als wir es in der Folge alles über Internet behauptet haben, Alice nicht zu Vodafone wurde, wie ich es gesagt und du zugestimmt hast, sondern zu O2.
Richtig.
Ganz kurz das nochmal zur Richtigstellung, das wollte ich nochmal kurz gesagt haben.
Es ist wirklich nur eine ganz kleine Anekdote, aber ich fand sie in dem Moment so lustig, dass ich sie gerne zum Best geben wollte. Ich habe, als ich im Urlaub war in Frankreich, habe ich die Geschichte erzählt, was für ein Problem ich damit habe, aus Weingläsern zu trinken. Junger Heranwachsender, wenn ich das erste Mal mit Wein trinken konnte und durfte, aus so schönen, großen Ballongläsern, immer fasziniert beobachtet habe, wie alle mit einer großen Leichtigkeit am Tisch sitzen und diese Weingläser annehmen und ansetzen und einfach trinken die ganze Zeit und das Glas bleibt makellos sauber.
Wenn man es am Stiel
der Wein, fest. Der Wein rinnt runter und hinterlässt kurz so eine Weinspur und die verschwindet dann aber auch wieder und am Ende bleibt das makellose Glas. Und bei mir war einfach der gesamte Rand immer komplett eingesaut von meinem Mund und ich weiß nicht warum, ob da noch irgendwelche Essens... Ich habe keine Ahnung. Es waren immer Abdrücke von meinen Lippen und es sah nach kurzer Zeit, so dass ich dann immer schon, weil mir das so unangenehm war, mit so einem Taschentuch immer versucht habe, wenn keiner hingeguckt hat, den Rand wieder sauber zu machen. Und alles ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber es war irgendwie immer was mich beschäftigt hat und das habe ich einfach ein bisschen ausgeführt und erzählt. Und während ich das erzählt habe, habe ich am Nachbartisch beobachtet, wie ein Typ Wein getrunken hat und sich mega neben das Kinn das gehauen hat und sich voll gesplattert hat und irgendwie die ganze Zeit Riesenprobleme hatte, diesen Wein zu trinken. Und da habe ich dann gedacht, ach, das ist ja lustig, das passt ja voll zu der Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Guck mal da. Und dann ging das irgendwie so weiter. Und noch viel später sah ich, dass der Typ eine Armprothese hat. Und das war in der Kombination in dem Moment so wahnsinnig lustig von meinen eigenen Unzulänglichkeiten auf wie passend. Und guck mal, der ja auch. Und dann saß der da mit seiner Arm. Und da habe ich das, ich konnte da nicht so richtig den Blick von wegnehmen. Das sagt man ja immer, ne? Man soll nicht glotzen und so. Und ja. Man ist aber, wenn man irgendwie jemanden sieht, der krasse Verbrennungen im Gesicht hat, dann kann man auch nicht so tun, als wäre das einfach ein ganz normaler Hugo. Und das war so faszinierend für mich zuzugucken, wie der damit umgeht und wie der das bewegt und wie er das benutzt und was er mit der anderen Hand macht. Ich weiß auch nicht, warum er nicht mit der anderen Hand getrunken hat. Keine Ahnung, vielleicht wollte er üben.
Ja, kann sein. Aber das finde ich witzig, die Vorstellung. Du erzählst das und dann denkst du, oh, guck mal, der Typ, der ist genauso behindert wie ich, wenn es um Weingläser geht. Und dann stellst du fest, dass er einfach keinen eigenen Arm mehr hat.
Genau, und ich bin einfach mit einem funktionierenden Arm genauso unzulänglich wie er mit seinem Plastikdübel da.
Sehr schön. Ableismus, googelt mal das Wort Ableismus, vielleicht findet das ja Anwendung, ich bin mir nicht sicher, vielleicht ja, es ist aber nicht böse gemeint. Schön, ach ja. Schön, das erinnert mich sehr an die Geschichte, die Tommy Schmidt mal bei Gemischtes Hack erzählt hat, wo er irgendwie mit Freunden essen war. Und der Freund hatte einen kleinen, keine Ahnung, 7-8-jährigen Sohn dabei, waren im Restaurant und der Sohn war dann auf Toilette und dann sah Tommy Schmidt aus dem Augenwinkel, wie hinter ihm im Gang vermeintlich der Sohn zurückkommt und er denkt sich, er macht sich einen kleinen Spaß daraus und erschreckt den kurz und macht so buh und dann war es einfach ein kleinwüchsiger 40-jähriger Mann. Ja, das ist unangenehm. Aber eine gute Geschichte ist es auf jeden Fall.
Ja.
Ah, herrlich. Okay. Mein lieber Benni, ich bin begeistert von dieser Folge. Denkt dran da draußen, noch 4 iTunes-Rezensionen und es gibt Zitate aus meinem Tagebuch von 1998 und 99. Und
hast du danach aufgehört?
Ja, ich habe auch leider, das sieht man sehr deutlich in diesem Tagebuch, ich erinnere mich auch dunkel daran, ich habe auch relativ viele Seiten rausgerissen, weil mir der Inhalt nicht mehr gepasst hat. So aus der Mitte habe ich dann wahrscheinlich über irgendwelche Mädchen aus meiner Klasse geschwärmt und konnte das nicht mehr so ganz nachvollziehen.
Ja, und du warst nicht so weise und vorausschauend, dass du dachtest, der 35-jährige Tim, dem würde das sehr gefallen.
Ja, genau. So ist es. Ich bin zwar erst 34, aber
ach
ja.
Ach ja, stimmt. Ich werde ja bald 36.
Genau.
In 9 Tagen ist es soweit. Wenn ihr diese Folge hört, sind es noch weniger Tage.
5.
Ja.
Genau, dann ist
Mann, Wahnsinn.
Der 25. September. Nächste Woche kommt nochmal eine Special-Folge, alles über Handy-Notizen 2. Aber ich sag's direkt, gewöhnt euch nicht dran. dass wir jetzt irgendwie
ihr Schlingel.
Jede Woche eine Folge raushauen. Das wird nicht gehen. Da, so viel Power haben unsere Handy-Notizen dann auch nicht. Also zumindest
ja, die Handy-Notizen haben auf jeden Fall mehr Power als der Terminkalender.
Das ist wahr. Das stimmt. Das ist auch noch ein beschränkender Faktor. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Startet noch weiter schön in den Tag oder geht gut schlafen, was auch immer jetzt gleich bei euch passiert. Wir grüßen euch recht herzlich und wir massieren eure Herzen mit unseren warmen Affenhänden. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Achso, stopp.
Okay.
Wir müssen doch noch das Thema der nächsten Folge.
Ah, du hast recht.
Fast wäre die Folge schon beendet geworden. Wir haben uns überlegt,
aber stopp, dass, nicht ja. In der nächsten Folge, weil für die nächste Folge habe ich schon ein festes Thema.
Also okay,
es geht um die übernächste reguläre Folge.
Ihr habt schon mal jetzt 4 Wochen Vorlauf. Ihr könnt die nächsten 4 Wochen dafür nutzen, zu überlegen, entweder selber ein Thema zu nennen, was wir wirklich ausführlich als alles über dieses Thema zu besprechen. Wir können euch aber auch ein paar Vorschläge machen, wenn wir und ihr das wollen. Also wenn wir das wollen. Wollen wir das?
Ja, wir können dir, aber ich möchte dazu sagen, falls jetzt irgendwas richtig Beknacktes bei rauskommt, dass wir uns immer noch ein Vetorecht vorbehalten.
Na klar.
Und ich weiß nicht, ob du das damit jetzt gerade schon sagen wolltest, wenn jetzt jemand von sich aus Ideen hat, außerhalb unserer Vorschlagsliste, die du gleich vortragen wirst,
ja.
Dass wir natürlich auch offen sind für Vorschläge außerhalb dessen.
Ja, das habe ich ja gerade gesagt.
Ja, ich wollte es nur noch mal
genau. Für die Nein, also ihr könnt
Hörer so ein bisschen auf den Punkt bringen.
Klar, am Ende müssen wir damit klarkommen und eine Folge bestreiten können, deswegen wäre das gut, aber es geht mehr so darum, rauszufinden, was euch interessieren würde, weil wenn wir 3 Optionen haben, die wir gleich gut finden, können wir das nehmen, worüber ihr gerne mehr hören würdet. Soll ich einfach mal erst vorlesen, das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich gut? Oder also zum Beispiel hatte ich aufgeschrieben, wir könnten eine Folge machen, alles über Urlaub. Unsere Urlaubserfahrungen machen. Das könnte ein bisschen ausufern sein, haben wir vorhin schon überlegt, aber vielleicht kriegen wir das ganz gut klein gehackt oder wir schränken das noch ein bisschen ein. Alles über Sport oder eine bestimmte Sportart, Fußball, keine Ahnung, Tennis, ich weiß es nicht. Alles über Alkohol oder spezieller über Bier. Alles über Kinos und unsere Kinoerfahrungen. Alles über das Musikmachen. Alles über das Weltall. Alles über Spielsachen oder alles über Pommes?
Jetzt werden alles safe, alles über Pommes wählen. Ich sag's dir jetzt schon.
Du bist ja auch Pommes-Pong. die DDR hatte ich auch noch. Wir können auch Thailand nehmen. Ist mir egal. Also das sind so ein paar Ideen. Hast du noch was du noch gerne in die Runde schmeißen möchtest?
Nee, ich habe einfach schon 2 für die nächsten beiden Ausgaben, wo ich das Thema wählen möchte, habe ich schon 2 feste und ich möchte dir jetzt nicht schon vorweg raushauen.
Ah, das heißt, es
sind drei
meine Slots, die dürft ihr mitbestimmen, aber Tims nicht.
Genau.
Das sind die Regeln.
Ich bin mir selbst genug. Ich brauche kein Input von außen. Ist es da
also das
sind, ist Input ja. Von außen eigentlich Output? Nee.
Nee.
Einfach nicht, ne? Input kommt ja immer von außen. Ja, richtig. Das ist ja verrückt. Input kommt von außen, Output kommt von innen.
Alles, was von außen kommt, geht ja rein. Deswegen ist es ja ein Input. Es wird nach innen geputtet.
Ja, du hast recht. Ja. Okay, mit diesen merkwürdigen Gedanken und diesen
Input from outside.
Themenvorschlägen entlassen wir euch mal in die nächsten 2 Wochen, beziehungsweise nächste Woche hören wir uns wieder mit einer Folge, die es schon lange gibt in unserem Kosmos. Irre. Die Zeit ist mal wieder auf unserer Seite. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Aber sie ist Thema. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und ich danke dir, lieber Benni, und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal.
Yes, bis bald.
Bis
Gute
bald.
Nacht euch allen, ihr Nachteulen.
Morgen, ihr Frühaufsteher. Tschüss.
Tschüss.